Eins, zwei, drei, vier.
Machst du das jetzt die ganze Zeit?
Sechs, sieben, acht. Bring mich nicht durcheinander, sonst erzähle ich mich.
12, 17, 23, 5, 7.
Ach, Bas. Don't be a jerk.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Und ich bin Tobi. Hallo Markus.
Hallo Tobi. Und das war's. Wir sind zu zweit, aber es ist ja die Vorweihnachtszeit und demnach keine Amiga-Sprechstunde heute.
Richtig.
Was ja oft der Fall ist, wenn wir zu zweit sind. Und du, Tobi, du warst dran, dir einen Film auszusuchen, den wir für unsere alljährliche Weihnachtsfolge besprechen. Und du hast dir nichts anderes ausgesucht als einen absoluten Weihnachtsklassiker. Mhm. Und ich würde mal sagen, den mainstreamigsten Film, den wir bisher besprochen haben, hier in unseren Weihnachtsfilmen. Zumindest wenn wir an die Folgen denken, in denen wir spezifisch über einen Film gesprochen haben. Letztes Jahr war es ja Stirb langsam, den hatte ich mir gewünscht. Das war schon recht mainstreamig. Aber heute, ja, Tobi,
ja,
absoluter Mainstream.
Jetzt sind wir wirklich endgültig im Mainstream angekommen. Um das Wort noch ein bisschen überzustrapazieren, ich erinnere mich noch an Folgen über La Dia de la Bestia oder Tödliche Weihnachten, den hattest du mal dabei, den kein Schwein kannte, muss man dazu sagen. Und heute haben wir, glaube ich, einen Film, den so ungefähr jeder kennt und der auch mit Sicherheit in jeder Weihnachtsfilm-Rotation drin ist, wenn man denn gerne Weihnachtsfilme guckt. Und wir sprechen heute von Kevin allein zu Hause. Also, liebe Hörer, kommt ran an unseren akustischen Kamin, wärmt euch an unserem Kaminfeuer, lasst euch von uns ein bisschen einlullen in Weihnachtsstimmung, ist ja schon bald soweit, und habt eine gute Vorweihnachtszeit mit uns.
Ja, bevor wir einsteigen, Tobi, hast du schon Weihnachtsfilme geguckt?
Ich habe tatsächlich genau diesen Film, über den wir heute sprechen, geschaut, also Kevin allein zu Hause.
Immerhin.
Und mit einem Auge neulich, weil die Kinder den geschaut haben, den Grinch.
Den Animationsfilm.
Also diese neue, genau, die neueste Umsetzung mit Otto als Synchronsprecher.
Oh ja, der ist ganz nett.
Ja, fand ich auch. Also sah auf jeden Fall wunderbar aus, richtig, richtig schön. Ich kann zu der Story ja nicht so viel sagen, weil ich das Original auch nicht kenne. Und ja, egal, wir sprechen ja auch heute nicht über den Grinch. Hast du denn schon was gesehen?
Ja, auch überraschenderweise Kevin, also den ersten. Und den Film, den wir letztes Jahr an unserem alljährlichen Weihnachtstreffen geschaut haben, nämlich 8-Bit Christmas.
Ah ja.
Den habe ich jetzt ein zweites Mal gesehen und fand die tatsächlich noch ein bisschen besser als beim ersten Mal. Ich habe sehr gelacht und meine Freundin, die den das erste Mal gesehen hat, hat an zwei Stellen wirklich sehr laut gelacht. Das hätte ich fast nicht gedacht, aber ja, war gut.
Ja, der war ganz cool. Wo läuft denn der? Läuft der überhaupt irgendwo?
Den habe ich letztes Jahr in weiser Voraussicht tatsächlich bei Amazon gekauft, in digitaler Form, um ihn mit dir zu gucken, weil ich einfach wusste, ey, wenn mir der gefällt, dann schaue ich ihn sicherlich nochmal. Und ja, das ist dieses Jahr der Fall gewesen. Ich glaube, es gibt den nirgends zu leihen und ich glaube, es gibt den auch nicht auf Disc.
Okay, dann komme ich mal bei dir vorbei mit meiner Videokamera und werde den mal abfilmen, denke ich.
Du machst einen Screener, ne?
Genau.
Da muss ich aber ein paar Mal durchs Bild laufen und keine Ahnung, Annika könnte nebenbei ein bisschen mit Popcorn rascheln, damit du das echte Feeling von früher hast.
Ja. Das hört sich gut an. Für heute. Wir haben ja in der Vergangenheit schon Filme besprochen und das haben wir in der Regel auch so getan, dass wir die Handlungen nochmal so ein bisschen nacherzählt haben. Und wir waren uns hier im Vorfeld dieser Folge so ein bisschen uneins, wie wir das Ganze aufziehen wollen, weil wir eigentlich der Meinung sind, dass unsere Hörer und Hörerinnen diesen Film mit Sicherheit kennen werden. Falls sie es nicht tun, dann möchten wir natürlich auch nicht so weit vorgreifen und allzu viel spoilern. Und weil wir bei der Recherche auf unfassbar viele super interessante Trivia-Facts gestoßen sind, die wir selber teilweise noch gar nicht kannten, dachten wir uns, das hat eigentlich das Zeug zu einer eigenen Folge. Und genau das machen wir heute auch. Und so ziehen wir das hier heute auch durch, geben die Handlungen nur so am Rande und zwischendurch wieder und konzentrieren uns auf ja, mehr oder weniger unbekannte, aber auf jeden Fall ungewöhnliche Trivia-Facts, die es hier so zu dieser Filmproduktion zu nennen gibt.
Genau, das machen wir. Und in dem Fall kann ich nochmal meine Freundin erwähnen. Grüße gehen raus. Die ist nämlich das Zünglein an der Waage gewesen, weil, ja, um ganz ehrlich zu sein, Tobi und mir war es relativ egal, ob wir die Handlung durchgehen oder nicht. Und sie hat dann gesagt, nee, komm, lass das mal, den kennt doch wirklich jeder. Sprecht mal über was anderes. Fangen wir da doch mal mit den Key Facts an.
Genau, die haben wir natürlich trotzdem dabei.
Kevin allein zu Hause, aka Home Alone. Das Erscheinungsjahr ist 1990. Es handelt sich um eine Komödie. Das Drehbuch ist von John Hughes. Die Regie, die hat Chris Columbus übernommen. Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben, hat eine Länge von 103 Minuten und hat als Darsteller Macaulay Culkin, Catherine O'Hara, John Hurt, Joe Pesci, Daniel Stern und den großen John Candy.
Und viele weitere.
Und ich habe ja gerade schon gesagt, 1990 ist das Ganze gewesen. Das Jahr wollen wir uns auch in schöner Tradition mal anschauen. Was gab es denn 1990 außer Kevin im Kino? Tobi?
Boah, da sind richtig gute Filme rausgekommen. Mal wieder, überraschenderweise, wie in so vielen Jahren der 90er. Mhm. Pretty Woman ist rausgekommen, Edward mit den Scherenhänden, der Club der toten Dichter, Total Recall mit Arnie, der mit dem Wolf tanzt, Turtles, Arachnophobia, den ich nie gesehen habe, und Rocky 5.
Ja, da können wir direkt das erste Trivia einschieben, denn Rocky 5 und Kevin sind zeitgleich gestartet und da gab's dann auch in den Zeitungen immer schön so eine Kampagne, so nach dem Motto, Kevin verprügelt Rocky.
Ah, okay, das habe ich nicht
damals bekommen. Ja, sind alles gute Filme, die du aufgezählt hast. Edward mit den Scherenhänden finde ich tatsächlich nur so lala.
Habe ich nie gesehen, ehrlich gesagt.
Und Rocky 5 ist auch der schwächste Teil der ganzen Reihe, aber alle anderen finde ich gut bis sehr gut. Und der von dir bisher auch verschmähte Arachnophobia, das ist wirklich ein toller Film. Du hast ja nicht so Angst vor Spinnen, oder?
Ey, ich bin die Angst vor Spinnen.
Okay, dann ist es definitiv ein Film für dich. Der ist echt cool, ist halt eine Gruselkomödie, schon mit ordentlich Grusel, weil Spinnen und auch ein bisschen eklig, aber auch echt gutem Humor, mit einem ganz tollen John Goodman in einer sehr lustigen Nebenrolle als hier Pest Control, wie heißt denn das, Kammerjäger. Mhm. Toller Film, kann ich nur sehr ans Herz legen, den Film, aber auch alle anderen, ne? Also Pretty Woman.
Oh, mega.
Eine der besten romantischen Komödien, die es gibt.
Ja, bin ich dabei.
Club der toten Dichter ist super, Total Recall ist super, der mit dem Wolftanz, ey, das sind alle super Filme. Mhm,
auf jeden Fall. Und wahrscheinlich haben wir auch etliche vergessen, aber das waren so die, ja, die großen Blockbuster, die uns so als erstes in den Sinn gekommen sind. Was war denn so in der Spielelandschaft dabei? Wir sind ja immerhin auch ein Retro-Gaming-Podcast. Hast du da noch was?
Ja, da kam auch so einiges raus. Da kam zum Beispiel Super Mario World, Super Mario Bros. 3. Also Super Mario World war dann ja in Japan und Super Mario Bros. 3 kam bei uns im Westen raus. Mhm. F-Zero ist erschienen, Tetris für den Game Boy, Turrican, The Secret of Monkey Island und Wing Commander.
Ja.
Auch alles tolle Spiele.
Ja, absolut. Also 1990, klare Empfehlung.
Mhm, gutes Jahr.
Habe ich auch wirklich viele schöne Erinnerungen dran. Da waren wir, oder ich zumindest, gerade 11, so ungefähr, 5. Klasse, würde ich sagen. Ja, also gab es bestimmt auch viel Mist zu der Zeit, aber meine Erinnerungen, die ich noch so habe, die sind eigentlich durchweg positiv.
Ja, ich habe auch absolut positive Erinnerungen an die Zeit. Ja, da bin ich 12 geworden in dem Jahr. Ich habe jetzt nichts Spezifisches, also den Turtles-Film, den habe ich im Kino gesehen, da kann ich mich dran erinnern. Also das ist so eines der ganz wenigen Kinoereignisse von damals, die ich sehr bewusst noch vor Augen habe, weil ich den natürlich unbedingt gucken wollte, weil natürlich riesen Turtles-Fan. Und ja, die ganzen Spiele, also ich bin mir nicht sicher, ob ich da schon Amiga hatte, aber Turrican habe ich natürlich gespielt, Monkey Island habe ich gespielt, Wing Commander habe ich gespielt, also die berühmten 12 Frames pro Woche auf dem Amiga, die viel zitierten. Und bei dir natürlich Super Mario Bros. 3, auf dem von Tanner ausgeliehenen NES. Mhm. Allerdings kann das ja auch durchaus sein, dass das alles 91 oder so war. Also
ja, das mag wohl sein.
Da bin ich mir jetzt persönlich nicht ganz sicher.
Nee.
Und apropos persönlich, wie stehen wir persönlich denn zu Kevin? Ich habe ja gerade gesagt, dass ich Turtles im Kino gesehen habe. Aber haben wir denn Kevin im Kino gesehen? Beziehungsweise wenn nicht im Kino, wann haben wir Kevin das erste Mal gesehen? Das ist ja schließlich einer der Weihnachtsfilme überhaupt, oder, Tobi?
Ja, auf jeden Fall. Ich muss allerdings sagen, dass ich, glaube ich, die meisten Erinnerungen an den Film eher aus meinem Erwachsenenalter habe. Mhm. Ich habe den damals wohl gesehen, also nicht im Kino, aber irgendwie mal auf Video und keine Ahnung, wann der dann mal im Fernsehen kam. Aber ich habe keine lebhafte Erinnerung daran, wann das gewesen ist, beziehungsweise wo ich den das erste Mal gesehen habe. Ich erinnere mich an eine Videokassette, die war beschriftet mit Kevin alleine zu Hause.
Ah, schön. Ah, zu Hause auch noch.
Genau, die gehörte Gianni, das hat er da so draufgeschrieben, ein Kumpel von mir, schöne Grüße an der Stelle.
Ja.
Und das muss auch so in der Zeit gewesen sein, ne? 91, 92 oder sowas, die hatte ich mir auch mal ausgeliehen, wenn ich mich recht erinnere. Aber wie gesagt, die meisten Erinnerungen habe ich erst so, oder zumindest die erhalten gebliebenen Erinnerungen sind eher so aus den letzten, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahren, wo man den bewusst dann auch immer mal wieder im Fernsehen oder auf DVD oder wo auch immer geguckt hat. Und ja, jetzt ist er schon eine Weile in meiner Rotation. Also jeder hat ja so eine Handvoll Weihnachtsfilme, die er jedes Jahr guckt und ich auch. Und da ist der Film auf jeden Fall dabei. Und er ist für mich auch immer noch einer der ja stimmungsvollsten und schönsten Weihnachtsfilme so. Und bei dir?
Ich sehe das absolut genauso. Ich habe das ja, glaube ich, mindestens in der letzten Weihnachtsfolge von uns schon mal erzählt. Ich habe 4 wichtige Weihnachtsfilme. Kevin ist definitiv einer davon. Und ich habe da heute erst mit meiner Freundin drüber gesprochen, ob ich den im Kino gesehen habe. Ich bin mir da nämlich nicht ganz sicher. Hm. Der kam ja nun 90 auch bei uns ins Kino. Und ich erinnere mich, 91 hat bei uns in Hannover das Cinemax aufgemacht. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass der da im Kino lief. Die haben auch Pretty Woman gezeigt, kann ich mich erinnern.
Ja.
Und ich bin der Meinung, dass die auch Kevin gezeigt haben. Und ich glaube, dass ich den da im Kino gesehen habe. Ich weiß auch noch, dass ich damals noch gedacht habe, jetzt macht ihr so ein neues, modernes Kino auf und dann zeigen die nur so alte Filme, also alt in Anführungsstrichen, ne? Und ich fand das ganz komisch, aber wie gesagt, ich glaube, ich habe den damals da gesehen und danach erstmal ja lange nicht, weil ich weiß, dass ich den nicht irgendwie auf Originalkassette hatte und meine Eltern waren keine Videothekengänger, also ich musste dann auf die erste Fernsehausstrahlung warten. Die kam irgendwann und dann habe ich den gesehen, vielleicht auch aufgenommen, das weiß ich nicht mehr genau. Und dann lief der einigermaßen regelmäßig zu Weihnachten und jetzt seit ein paar Jahren ist das, wie gesagt, einer meiner Fab Four quasi, der Weihnachtsfilme, die unbedingt sein müssen in der Vorweihnachtszeit.
Ja, ist bei uns genauso. Ich habe den jetzt kürzlich erst, wie gesagt, mit den Kindern gesehen und wir haben es uns da auch so ein bisschen zur Tradition gemacht, Pizza dabei zu essen.
Mhm. Ja, haben wir auch. Wir haben auch extra Pizza bestellt dafür, ja.
Denn es war auch schon einige Male so, dass wir den Film geschaut haben und spätestens dann Bock auf Pizza bekommen haben. Als die Pizza geliefert wird. Ja. Und dem beugen wir jetzt vor und machen einfach direkt zum Film dann Pizza. Das ist super.
Ja, das ist sehr klug.
Und weil du gerade meintest, du hättest den Film vielleicht aufgenommen, da fällt mir was ein. Ich habe letztens mein Videokassettenbuch gefunden. Also ich habe ja früher auch Filme natürlich aus dem Fernsehen aufgenommen und hatte darüber Buch geführt, so ein kleines Verzeichnis,
okay,
in dem ich dann ja nummeriert von 1 bis, ich glaube, so irgendwas in den 50ern,
okay,
meine Filme drin stehen. Vielleicht schnappen wir uns das mal. So ein bisschen wie der Diskettenstapel von damals.
Ja, warum eigentlich nicht? Finde ich ganz gut.
Also das werden gut und gerne, ja, also mindestens 50 Filme sein aus den 90ern, wahrscheinlich hauptsächlich 80ern, 90ern.
Ja.
Das könnten wir uns mal anschauen.
Ja, das machen wir mal. Finde ich gut. Liebe Zuhörer, wenn ihr das gar nicht wollt, müsst ihr es uns sagen. Ansonsten
machen wir es trotzdem.
Ansonsten wird das auf euch zukommen.
Ja, aber auch falls ihr sagt, ihr wollt es nicht machen, ist trotzdem vielleicht. Mal sehen.
Kommt drauf an, wie viele sagen, dass wir es nicht machen sollen.
Wir schauen mal.
Ja.
Markus, lass uns mal einsteigen.
Würde ich sagen, wollen wir den Film, auch wenn wir gesagt haben, wir gehen die Handlung nicht durch, trotzdem mal kurz erzählen, worum es geht.
Mach doch mal.
Mach ich. Es geht um den, zumindest in der deutschen Variante, namensgebenden Kevin, Kevin McAllister. Und der ist 9 Jahre alt und wird in einem, sagen wir mal, sehr turbulenten Aufbruch zum Flughafen von seiner Familie zu Hause vergessen. Das ist dahingehend problematisch, dass die Familie nach Frankreich in den Urlaub fliegt über Weihnachten und das fällt erst während des Fluges auf. Naja, dann kann man ja nicht so ohne weiteres aussteigen und zurück nach Hause fahren. Kevin ist also allein zu Hause. Haha, der Filmtitel.
Ah, stimmt. Jetzt, fällt mir jetzt erst auf.
Und neben vielen Dingen, die in diesem Film passieren, geht es dann um 2 Einbrecher, Harry und Marv, die die Gegend, in der Kevin mit seiner Familie lebt, ausrauben wollen während der Feiertage. Naja, alle sind weg, bis auf der vergessene Kevin. Und der muss sein Haus verteidigen und darüber auch irgendwie die wahre Bedeutung von Weihnachten herausfinden, wiederentdecken.
Ja, passt für mich.
Das ist schön. Ich habe jetzt vieles bewusst weggelassen, denn wir haben ja gesagt, wir gehen den Film nicht chronologisch durch, aber wir werden im Laufe des Casts natürlich über einzelne Szenen sprechen, werden immer wieder Dinge rausgreifen, die uns gefallen haben, die uns in den Sinn kommen. Wir machen das ja heute, wie gesagt, ein bisschen anders. Und lass uns doch mal einsteigen in das ganze Trivia, was du angeteasert hast. Es gibt ja wirklich viel zu erzählen zu diesem Film.
Genau, dann steige ich mal ein mit unserem ersten Fact. Und zwar haben wir den betitelt Warner vs. Fox und da hole ich ein bisschen weiter aus, denn Kevin allein zu Haus ist nicht unbedingt unter den allerbesten Bedingungen entstanden, obwohl er am Ende eine der umsatzstärksten Komödien aller Zeiten geworden ist, hat den Weihnachtsfilm quasi revolutioniert und Karrieren gestartet letztendlich auch. Aber was war da los? Angefangen hat das Ganze im Prinzip mit einem ganz anderen Film, nämlich mit Allein mit Onkel Buck von 1989. Das ist ein Film, der ist ebenfalls von John Hughes und ebenfalls mit Macaulay Culkin, das ist der Darsteller von Kevin, und ebenfalls mit John Candy, der auch in Kevin allein zu Hause mitspielt.
Ja, im Original heißt der Film übrigens nicht Allein mit Onkel Buck, sondern nur Onkel Buck, also ohne das Allein mit. Und ja, vermutlich liegt das daran, dass der Film 1991 erst in die deutschen Kinos kam. Wie gesagt, im Original von 89, aber 91 in Deutschland. Und vermutlich wollte man einfach auf der Kevin allein zu Hause Welle mitschwimmen und daran mit verdienen.
Ja, das ist ziemlich wahrscheinlich.
Zusätzlich muss man noch erwähnen, dass Macaulay Culkin in dem Film, also in Allein mit Onkel Buck, nur eine relativ kleine Rolle hat.
Ah, okay. Ich habe den so lange nicht gesehen. Ich habe da fast überhaupt keine Erinnerung dran. Lohnt sich das noch?
Ich habe es auch Ewigkeiten nicht gesehen, das Ding. Aber daran kann ich mich erinnern, dass ich ja auf eine Weise ein bisschen enttäuscht war, wie klein die Rolle von Macaulay Culkin war und ja, dass der Titel, wie gesagt, Allein mit Onkel Buck so ein bisschen, komm hier, guck dir das an, wegen Kevin. Ne?
Clickbait, würde man heute sagen vielleicht.
Ja, genau.
Nichtsdestotrotz hatte John Hughes hier ganz viel Spaß mit Kevin, also bei den Dreharbeiten.
Mit Macaulay meinst du?
Ja, genau, natürlich. Der war ja damals gerade mal 9 und das mag daran gelegen haben, dass er vielleicht auch vorher schon Erfahrung hatte mit jüngeren Darstellern, jüngeren Schauspielern. Denn in den 80ern waren es ganze 16 Filme, für die er Drehbücher geschrieben hat. Das waren dann zwar in dem Fall eher Jugendliche als Kinder, aber immerhin haben die da die Hauptrolle gespielt. Das waren zum Beispiel Breakfast Club, Ferris macht Blau, Pretty in Pink und diese ganzen National Lampoons-Reihe, also die Griswold-Filme.
Ja, wollen wir 16 Candles nicht vergessen, der im Deutschen ganz furchtbarerweise Das darf man nur als Erwachsener heißt. Auch ein absoluter Klassiker der damaligen Zeit. Und da hat er ja nicht nur die Drehbücher geschrieben, da hat er auch Regie geführt.
Ja, aber besagten Film kenne ich zum Beispiel gar nicht. Und wie gesagt, das waren alles eher jugendliche Darsteller und keine Kinder. Das änderte sich dann 1989 mit dem Film Allein mit Onkel Buck oder nur Onkel Buck. Worin er aber sehr, sehr viel Erfahrung hatte und wofür er auch im Allgemeinen bekannt war, das war, dass er Drehbücher in sehr, sehr kurzer Zeit entwickeln konnte. Und so war das schließlich auch mit dem Film Schöne Bescherung von 1989 oder auch Hilfe, es weihnachtet sehr, wie er manchmal heißt. Oder auch Christmas Vacation im Original. Mhm. Auf jeden Fall der Weihnachtsfilm aus der National Lampoon-Reihe mit Chevy Chase. Und die Regie hatte er dem damals noch ziemlich jungen, Anfang 30 war er, glaube ich, Chris Columbus überlassen. Und auch der hatte zu der Zeit schon an einigen ziemlich erfolgreichen Produktionen mitgearbeitet. An Gremlins zum Beispiel, also dem ersten Teil, die Goonies, Heartbreak Hotel, nur mal um so ein paar Filme zu nennen.
Gremlins, ne? Auch Weihnachten.
Super, haben wir vorletztes Jahr geguckt, glaube ich. Oder vorvorletztes.
Ja, wir haben den auf jeden Fall in einer unserer Sessions vor Weihnachten mal gesehen, ja.
Ja, mag ich auch echt gerne.
Ja.
Aber mit der Regie zu Schöne Bescherung sollte es irgendwie nicht sein, denn er, also Chris Columbus und Chevy Chase, also der Hauptdarsteller, die waren sich nicht so richtig grün.
Das die ist haben echt sich noch nett gesagt.
Einfach null verstanden. Ne? Also Chevy Chase war wohl das Problem, der war schon ein bisschen spleenig und ein bisschen schwierig und das hat einfach nicht funktioniert. Und aus dem Grunde wurde Columbus dann von dem Film Schöne Bescherung abgezogen.
Ja, das ging so weit, das hat Columbus in einem Interview mal erzählt, er war damals halt noch recht jung. Und Chevy Chase war halt ein Star und Chase hat einfach nicht auf den gehört, nicht mit ihm geredet. Also der hat sich wirklich benommen wie ein Arsch.
Kann man sich kaum vorstellen irgendwie, ne? Der macht so einen super netten Eindruck.
Ja, also der gilt generell als sehr schwierig an den Sets.
Ja. Vielleicht war es aber auch ganz gut so, denn stattdessen hat ihm John Hughes dann das Drehbuch zu Kevin allein zu Hause in die Hand gedrückt. Und das, ja, wie wir heute wissen, war ein Match.
Ja, aber weißt du, wie es zu dem Drehbuch kam?
Na, jetzt fragst du mich so, dann sage ich mal, nein, sag doch mal.
Ich habe das gelesen, das fand ich echt nett, die Geschichte. Hughes steckte in Urlaubsvorbereitungen und der hat sich überlegt, was er auf keinen Fall vergessen darf. Und er hat dann überlegt, naja, seine Kinder sollte er wohl besser nicht zu Hause vergessen. Und dann hat er irgendwie weiter überlegt, was würde wohl passieren, wenn er seinen damals 10-jährigen Sohn allein zu Hause lassen würde. Ja, der würde wahrscheinlich die neu gewonnene Freiheit sehr genießen. Und aus dieser Idee hat er einen 8-seitigen Entwurf entwickelt und den hat er weiter ausgearbeitet zu einem Drehbuch. Wir wissen ja, der konnte das sehr, sehr schnell. Und während dieses Ausarbeitens des Drehbuchs hat er sich gefragt, wovor haben Kinder, die alleine gelassen werden, wohl am meisten Angst? Und darüber habe ich auch nachgedacht, als ich das gelesen habe. Und ich konnte mich da echt wiederfinden, wenn meine Eltern zum Beispiel zum Vereinshaus vom Fußballverein meines Vaters gegangen sind, wenn die da irgendeine Feier hatte, Weihnachtsfeier oder so ein Kram. Und dann durfte ich schon abends allein zu Hause bleiben. Dann hatte ich immer irgendwie so eine irrationale Angst vor Einbrechern, vor Gangstern, vor Gaunern. Ja. Und das hat er auch gesehen und hat das halt in dieses Drehbuch reingeschrieben, diese Idee. Kennst du das, Tobi? Hattest du das auch, wenn du abends mal allein zu Hause warst?
Ja, mit Sicherheit. Also ich war meistens dann mit meiner Schwester noch zusammen, die war ja ein bisschen älter als ich oder ist ein bisschen älter als ich, die war dann oft noch dabei, ja. Aber ich erinnere mich auch an diese irrationalen Gefühle, dass man irgendwie die Tür abgeschlossen hat und ja auch immer Angst davor hatte, dass es mal klingelt oder sowas. Ich kann mich erinnern, dass einmal, da waren wir zu zweit alleine klingt auch geil, also meine Eltern waren nicht da und meine Schwester ist abends noch irgendwie ein Eis für uns holen gegangen an der Eisdiele um die Ecke und dann hatten wir ein Kennwort vereinbart, das sie an der Sprechanlage sagen sollte, wenn sie dann wieder da wiederkommt. Also
geil.
Ja, also wie das Kennwort war, weiß ich nicht mehr genau, aber nur um sicher zu gehen, dass da niemand Fremdes klingelt.
Ja, kann ja sein, dass sie eine Pistole im Rücken hat oder so, ne? Oder ein Messer an der Kehle möglich, und dann möglich. Machst du einfach so auf. Warum? Sie hätte doch einen Schlüssel dabei haben können.
Ja, gut. Ich weiß nicht mehr so genau. Ich erinnere mich nur an das Kennwort.
Leider nicht.
Stimmt.
Du erinnerst dich nur daran, dass es eins gab. Ich hätte das jetzt sehr gerne gewusst. Vielleicht musst du deine Schwester mal fragen.
Ja, ich glaube, ja, ich mach's. Zurück zu Chris Columbus, beziehungsweise zum Drehbuch. Also Columbus war Gott sei Dank und zufälligerweise auch riesiger Weihnachtsfan und war von daher also genau in seinem Element.
Ja, das war ja bei Schöne Bescherung auch schon, aber zumindest gab's hier keinen Schauspieler, der ihm alles vermiest.
Genau, er hatte hier Freiheiten. Es gab sogar ein paar Szenen im Skript, die er noch ein bisschen anpassen konnte, um diesen weihnachtlichen Kontext noch ein bisschen stärker herauszustellen. Zum Beispiel ist dieser ganze Teil um den alten Marley, die Menschen, die den Film kennen, werden wissen, über wen wir hier sprechen, komplett auf Columbus Mist gewachsen. Also das ist ein Nebendarsteller in dem Film, der dazu beiträgt, dass Kevin diese ja wahre Weihnachtsbotschaft für sich erkennt. So kann man das, glaube ich, sagen.
Ja, wobei das auch echt ungewöhnlich ist. Also John Hughes galt durchaus als jemand, der sehr strikt war mit seinen Drehbüchern, der auch es gar nicht mochte, wenn man da was dran änderte. Und er hat das Chris Columbus durchgehen lassen. Also die haben das so ein paar Mal Ping-Pong-mäßig sich hin und her geschickt, nachdem Chris Columbus da irgendwas geändert hat. Und dann hatte John Hughes nochmal ein paar Anmerkungen. Und dann ging es wieder zurück und wieder zurück und wieder zurück. Und dann waren sie irgendwann zufrieden. Also da hatte Chris Columbus irgendwie echt einen Riesenstein bei Hughes im Brett. Das ist schon ein bisschen cool. Also da haben wir wirklich so ein Match made in heaven bekommen irgendwie. Das hat einfach gepasst bei den beiden.
Ja, also er hatte schon ein unheimlich gutes Gespür für Stimmungen, für Atmosphären. Das merkt man auch, finde ich, in Gremlins, aber auch in Goonies beispielsweise.
Ja.
Und auch dieser ganze Plot um diesen besagten Marley herum und diese Weihnachtsbotschaft, das passt einfach total gut rein. Und das würde man, glaube ich, auch echt vermissen, wenn es nicht da wäre. Oder beziehungsweise würde es den Film zu einem ganz anderen machen, der eine ganz andere Stimmung in sich trägt.
Ja, die Frage ist halt, wäre er dann so ein Klassiker geworden? Ne? Also da gehört ja ganz viel mit da rein, warum dieser Film so beliebt ist, wie er ist. Also auch heute noch so beliebt ist, wie er ist.
Also die Formel funktioniert auf jeden Fall heute auch noch sehr, sehr gut. Dieser Mix aus Slapstick und so ein bisschen Spannung, aber auch dieser bisschen ernsthafteren Seite mit der Weihnachtsgeschichte beziehungsweise der Botschaft, das passt einfach total gut, auch heute noch.
Ja.
Naja, dieses finale Drehbuch, das hat man dann irgendwann dem Bob Daly vorgelegt. Das war der damalige Boss von Warner Brothers. Der war aber noch nicht so ganz überzeugt davon, dass jetzt so ein einzelnes Kind plötzlich die Hauptrolle in einem Film spielen sollte, denn zu der Zeit waren es ja vor allem so die ganz großen Actionstars, mit denen man viel Geld machen konnte, also Typen wie Stallone oder Schwarzenegger oder Mel Gibson oder so. Mhm. Er fand das Skript okay und war auch eigentlich zuversichtlich, dass die Leute den Film mögen würden, aber er hat nicht so richtig Potenzial gesehen, dass es ein großer Hit werden könnte. Am Ende konnte John Hughes ihn aber trotzdem noch überzeugen, denn er verlangte nur schlappe 10 Millionen Dollar an Produktionskosten. Das ist für die damalige Zeit sehr, sehr wenig.
Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man sich anguckt, dass so ein Roger Rabbit zum Beispiel ist ein Extrembeispiel, aber 70 Millionen gekostet hat. Auch ein Indiana Jones 3 hat 48 Millionen und ein Batman auch immer noch 35 Millionen gekostet. Selbst sowas wie Big, den kennt man vielleicht mit Tom Hanks. Ich mag den auch sehr gerne, aber selbst der hat 18 Millionen gekostet. Mhm. Und hier sind 10 Millionen, das ist nicht viel. Und da hat Bob Daly dann natürlich bei diesem Schnäppchen die Zusage erteilt. Warner wollte den Film machen.
Ja, könnte man ja denken, so weit, so gut. Mhm. Und man kann sich auch fragen, wie das denn mit so einem geringen, in Anführungszeichen, Budget denn überhaupt möglich gewesen sein mag, also da trotzdem so ein Star-Aufgebot dran zu holen.
Naja, Star-Aufgebot.
Naja, wir haben Joe Pesci zum Beispiel, das war schon eine Größe damals.
Ja, Joe Pesci und John Candy waren die beiden großen Namen in dem Film, wobei John Candy, der hat das ja alles zu einem Freundschaftspreis gemacht. Aber es gibt ja noch mehr, ne? Also das sind ja nicht nur die Stars.
Nee, also von Stunts und Effekten und Szenenbild und so mal ganz abgesehen, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aber die Antwort ist, es gab auch keine richtige Antwort auf diese Frage, denn es gab eine Reihe von Faktoren, die dazu geführt haben im Vorfeld, dass das ursprüngliche Budget von 10 Millionen ganz plötzlich bei fast 15 Millionen lag, genauer gesagt bei 14,7.
Ja, da hatte das Team ja schon angefangen, also der Film wurde ja genehmigt von Warner und das Team wurde zusammengestellt und man hat dann sich in eine Schule zurückgezogen, in der John Hughes in der Nähe von Chicago regelmäßig seine Filme gemacht hat, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Und da wurden dann die ganzen Kalkulationen aufgestellt und wie du gerade ganz richtig gesagt hast, landete man bei 14,7 Millionen. Und diese finale Endkalkulation, die reichte man dann bei Bob Daly ein. Ja, und dann gab's erstmal eine Weihnachtspause und man rechnete eigentlich damit, ja, komm, ey, 4 Millionen, knapp 5 Millionen mehr, das würde Warner schon durchwinken. Allerdings war ihm gar nicht so.
Denn bei 13,5 Millionen war für Bob Daly Schluss. Das finde ich wirklich so absurd. Also wir haben ja gerade diese Summen gehört. Roger Rabbit irgendwie 70 Millionen, Batman 35 Millionen und so weiter. Und hier geht's jetzt gerade mal, also wenn man es jetzt mit dem Spitzenstift nachrechnet, dann ist das etwas mehr als 1 Million, die sie hier drüber sind. Ja. Und da kann man sich schon fragen, naja, also das ist ein Studio wie Warner. Also kommt Leute, wenn euch die Story so ein bisschen gefallen hat, es war gerade Weihnachten. Bringt das doch jetzt, mein Gott, nochmal durch. Also das ist ja für euch wirklich Portokasse. Und man hatte Chris Columbus dann drum gebeten, ja, so ein paar Sachen vielleicht wegzukürzen, dass man da ein bisschen eher ins Budget kommt. Aber aus seiner Sicht gab es da wenig, was man hätte rauskürzen können und schon gar nicht so viel, um auf diese Summe zu kommen. Und damit hatte einfach niemand gerechnet. Also man ging eigentlich davon aus, wie du gerade schon gesagt hast, das würde schon so durchgehen. Man könnte mit den Dreharbeiten beginnen, aber dem war, wie gesagt, nicht so.
Nee, Warner machte ernst. Ne? Die stellten die Produktion erstmal ein.
Genau. Und das sorgte natürlich für Frust. Also John Hughes war frustriert, Chris Columbus war frustriert, das ganze Team war frustriert über diese ja bisschen übertriebene Entscheidung, zumal es sich ja, wie gesagt, nur um lächerliche 1,2 Millionen gehandelt hat.
Mhm. Aber jetzt kommen wir zu einem wirklich, wirklich geilen Fakt, denn die Kollegen von John Hughes haben nicht, um Philippe zu zitieren, bleibt am Drücker gesagt und sich verdröselt. Nein, nein. John Hughes, der hatte nämlich einen Freund, der ebenfalls Produzent war und der hieß Tom Jacobson und der arbeitete bei 20th Century Fox. Und mit dem und dessen Boss Joe Roth, da traf der sich eines Tages und die sprachen dabei, und das war bevor bei Warner alles den Bach runterging, die sprachen über Kevin allein zu Hause. Und John erzählte ihm davon, ja, wir haben so ein bisschen Probleme mit Warner und das Budget, das überschritten war und wir wissen nicht, was da passiert. Und die beiden wollten gerne wissen, okay, worum geht's denn in dem Film? Erzähl doch mal. Und das wurde dann erzählt. Und John Roth, der wurde hellhörig, der war sehr angetan von der Story. Und der fragte John dann, okay, um wie viel Geld geht's denn hier überhaupt? Und der hat ihm dann gesagt, naja, wir brauchen knapp 15. Und er hat ihm dann zugesagt, ey, wenn Warner abspringt, wir machen das für euch. Das Problem war allerdings, Warner hatte das Projekt halt noch nicht offiziell eingestampft. Und das bedeutete, dass man in Hollywood mit keinem anderen Studio über ein Projekt reden darf, bevor das Studio, was es eigentlich macht, das Ganze offiziell begraben hat. Also er durfte eigentlich nicht mit den Leuten von 20th Century Fox reden über dieses Projekt. Und jetzt war es so, dass durch, und ich mache jetzt wieder mal Gänsefüßchen mit meinen Clownhänden, durch Zufall landete das Drehbuch dann aber doch in den Händen der Leute bei Fox. Denn das wurde irgendwo liegen gelassen und von irgendwem gefunden und dann bei Fox abgegeben. Ja, es war alles ein bisschen shady damals.
Zufälle gibt's, ne?
Ja, aber hey, extreme Situationen erfordern extreme Maßnahmen. Ist doch so.
Das ist wohl so. Naja. Und irgendwann kam dann ja auch dieser erwartete Anruf von Warner mit der offiziellen Verkündung, dass das Projekt jetzt eingestellt werden soll. Und da gibt's diese ganz witzige Anekdote, dass wohl noch während die Menschen von Warner gefeuert worden sind, also da gab's so einen Typen, der ist da rumgerannt im Produktionsteam und hat ja einen nach dem anderen mehr oder weniger rausgeschmissen. Und gleichzeitig ist ein weiterer Typ von Fox, also ein Produzent, Scott Rosenberg hieß der, quasi, ob es jetzt genauso bildhaft gewesen ist, keine Ahnung, aber er ist quasi ihm hinterhergerannt und hat nach und nach die Leute wieder eingestellt. Und zwar bei 20th Century Fox. Ja. Mit der Anweisung, weiterzumachen.
Ja, genau. Das ist wirklich ganz geil, wie er dann das erzählt und sagt, ja, ich bin dem im Prinzip hinterhergegangen. Und als dieser Typ von Warner durch war und dann aus dieser Schule, wo die Vorproduktion ja stattgefunden hat, da rausgegangen ist, und der hat sich dann umgedreht zu diesem Roosevelt und, was machen Sie hier? Und der hat dann zu ihm gesagt, Sie sind gefeuert, zu dem Typen von Warner. Das ist schon ein bisschen geil.
Selbst wenn es nur eine Geschichte ist.
Aber es ist eine gute Geschichte.
Absolut.
Ja, und so ging die Produktion nahtlos weiter und die hatten nicht einen einzigen Tag Produktionsausfall. Die Leute wurden einfach nur von Fox bezahlt anstelle von Warner ab dem Tag.
Ja, und das alles wegen einem ja zufälligen Spaziergang mit einem alten Produzentenkumpel.
Mhm, ja, alles sehr zufällig. Und das zufällig zurückgelassene Drehbuch natürlich.
Ja, ja. Ja, also schon ein ziemlich großer Trivia mit ziemlich riesiger Tragweite.
Auf jeden Fall.
Denn ohne diesen Fact hätte es den Film wahrscheinlich nie gegeben.
Davon ist auszugehen.
Und dann wird's auch schon Zeit für den Trivia-Fact Nummer 2. Und da geht's um ein Haus, denn du hast ja gerade schon gesagt, die Vorproduktion und die Produktionsbüros, die hatten sie da in eine Schule verlegt in Großraum Chicago und auch in diesem Großraum Chicago, genauer gesagt in Winnetka, das ist eine kleine Gemeinde dort in Illinois, dort steht das besagte Haus von Kevin, in dem die McAllisters wohnen und steht da auch noch heute, man kann das besichtigen, also beziehungsweise man kann es von außen besichtigen, es gab da auch vor ein paar Jahren mal so eine, ich glaube es war so eine Werbeaktion von Airbnb, ne, wo man dieses Haus mieten konnte, hast du das mitbekommen?
Ja, ich glaube, aber die haben das ja auch von außen komplett umgebaut, also diese Auffahrt, diese ikonische Auffahrt, die gibt's nicht mehr und das ist jetzt eingezäunt und die Besitzer, 2012 glaube ich, wurde das für 1,5 irgendwas Millionen verkauft, das Ding und ja, ich weiß nicht, ob es die Besitzer, die das verkauft haben waren oder die aktuellen Besitzer, die finden das halt auch gar nicht so cool, dass das so ein Wallfahrtsort für Fans ist.
Ja, verständlich.
Und ich denke dann immer, musst du doch mit rechnen, wenn du dir so ein Haus kaufst. Also das machst du doch, wenn du 1,5 Millionen ausgibst, das machst du doch nicht und denkst dann, ach wie, das war mal in einem Film, ach und der ist wichtig für viele Menschen, ach und die kommen hierher, das ist ja doof. Da informierst du dich doch vorher drüber.
Vielleicht kannten sie den Film nicht.
Ja, nee.
Vielleicht waren es entweder sehr junge oder sehr, sehr alte Leute, die den Film nicht kannten.
Dann hat aber der Makler einen beschissenen Job gemacht. Tut mir leid.
Auf jeden Fall. Am Ende ist eh immer der Makler schuld.
Ja.
Naja, und dieses Haus, also das spielt ja in dem Film eine besondere Rolle. Das ist ja nicht einfach nur so ein Haus. Das ist erstmal natürlich augenscheinlich ein riesiges Haus, ein schönes Haus. Ein toll weihnachtlich hergerichtetes Haus, aber es gibt ja auch Leute, die das Haus so ein bisschen als den, ja, als den eigentlichen Helden des Films bezeichnen. Ne? Also das Haus selber bietet Kevin ja im Prinzip alle Möglichkeiten, am Ende mit den feuchten Banditen klarzukommen. Also da verbergen sich ja ganz, ganz viele Dinge, die er dann für sich nutzt. Und am Ende, ja, ohne das Haus und seine Eigenheiten und seine Eigenschaften hätte Kevin wahrscheinlich auch diese Banditen da nicht am Ende bezwingen können.
Und das Interieur, vergiss nicht das Interieur. Also da wird ja, und das ist gut gemacht, da wird ja das meiste, was im Laufe des Films für Fallen oder fürs Austricksen der Gangster benutzt wird, das wird ja im Vorfeld gezeigt. Sei es jetzt die Spinne oder das Luftgewehr oder der Michael Jordan Pappaufsteller. Das sind alles Dinge, die man vorher sieht. Und andere Dinge wie das Bügeleisen, das hat man halt im Haus. Ne? Also eine große Familie hat ein Bügeleisen, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches.
Aber auch die Beschaffenheiten des Hauses, ne? Es gibt da so einen Wäscheschacht, der von oben nach unten führt, wo das Bügeleisen dann ja durchfliegt. Das meinte ich so. Also das Haus gibt ihm im Prinzip die Werkzeuge an die Hand oder ja die vielen Etagen, die er später nutzt, um die Farbdosen dran zu hängen, die Treppen, wo die Nägel drin stecken und so weiter.
Genau, genau.
Oder das Baumhaus, was im Garten steht, all diese Sachen nutzt er ja für sich, ne?
Und das meine ich ja, diese Sachen, außer die sehr allgemeinen Sachen, wie so ein Bügeleisen, so das hat man halt. Aber die ganzen anderen Sachen, auch dieser Wäscheschacht, den du gerade erwähnt hast, das wird im Vorfeld gezeigt.
Ja.
Es wird gezeigt, was es alles gibt. Es wird gezeigt, was vielleicht in einem normalen Haus oder auch in einer Mietwohnung ungewöhnlich wäre. Das wird eingebettet in die Handlung. Er schießt ja mit diesem Luftgewehr, das sein großer Bruder Buzz in seinem Zimmer hängen hat. Damit schießt er ja auf kleine Plastikfigürchen. Und die stellt er halt auf die Tür oder auf die Klappe von diesem Wäscheschacht.
Ja.
Und dann fallen sie runter und dann sieht man unten auch, wie sie in die Wäsche reinfallen. Also das ist schon echt clever gemacht, wenn man drüber nachdenkt. Ich habe da tatsächlich vorher noch nie drüber nachgedacht. Aber wenn man drüber nachdenkt, dann ist das halt einfach, ja, glaubwürdig.
Ich habe da auch nie drüber nachgedacht. Das ist schon sehr unterschwellig eingebaut in die Handlung. Das ist nicht so, ah hier, guck mal, das Gewehr und da übrigens die Spinne und da der Wäscheschacht, sondern es ist sehr, sehr subtil gemacht und es greift, das habe ich während der Recherche auch so irgendwo nachlesen können, so ein bisschen den Nörglern auch vor, die dann am Ende wieder sagen würden, ja klar, und jetzt hat der auch noch ein Luftgewehr und zufällig ist da auch noch ein Wäscheschacht. Ne? So, nee, es sind halt ganz normale Gegebenheiten dieses Hauses und ja, da kann dann auch keiner mehr was gegen sagen.
Genau, das sehe ich genauso, wie du gerade gesagt hast. Es wird in die Handlung eingebettet.
Ja.
Es ist glaubwürdig und auch im Nachgang dann glaubwürdig. Warum rennt diese Spinne in dem Haus rum?
Genau.
Sein großer Bruder hat eine Tarantel.
Ja.
Aber warum rennt sie frei im Haus rum? Weil sein großer Bruder das Geld, sein Erspartes, in einer Blechdose auf dem obersten Regal in seinem Zimmer aufbewahrt. Und in diesem Regal ist auch das Terrarium für die Spinne. Kevin kraxelt da hoch. Das ganze Regal bricht zusammen. Das Terrarium fällt auf den Boden, fällt natürlich um und die Spinne kann so entkommen. Und das ist ja nur passiert, weil sein Bruder das Geld ganz oben in diesem Regal gelagert hat, in dieser Blechdose. Und Kevin wusste das. Und das ist so gut in die Handlung eingebettet. Das hätte auch im weiteren Verlauf jetzt gar nicht zwingend nochmal ein Payoff geben müssen. So die Spinne kraxelt halt durchs Haus. Die sieht man auch im Laufe des Films halt immer mal wieder. Aber die macht ja nix.
Nö.
So irgendwie ist es klar, das muss ja nochmal irgendwie eine Bewandtnis haben, aber hätte es das nicht gehabt, wäre es, glaube ich, nicht groß aufgefallen. Aber dadurch, dass sie eine Bewandtnis hat, war es halt besonders wichtig, dass man diese Dinge zeigt.
Ja, auf die Spinne kommen wir auch nochmal zu sprechen nachher.
Da gibt's
ja noch ein extra Trivia. Wir bleiben nochmal ein bisschen im Haus. Ich kann es ja einmal kurz so ein bisschen beschreiben. Also
wenn wir im Haus sind, dann sind wir aber nicht im Haus, ne?
Ja, da komme ich gleich noch dazu.
Okay.
Aber ich möchte es trotzdem einmal so ein bisschen ja bildhaft beschreiben, denn nachdem Kevin dann festgestellt hat, dass seine Eltern nicht da sind und er so ein bisschen seine ja neu gewonnene Freiheit entdeckt, da geht er durch dieses Haus und in dieser Szene sieht man dann ja auch diese ganzen Dinge oder Teile, die wir gerade genannt haben. Also das ist riesengroß, hat gefühlt 100 Zimmer und drei Etagen. Es ist sehr, sehr amerikanisch eingerichtet und erfüllt ganz, ganz viele Klischees, die man so kennt aus ähnlichen Filmen. Es ist alles sehr, sehr weihnachtlich dekoriert. Alles ist so mit rot und grünen Farbakzenten versehen, dass es noch ein bisschen weihnachtlicher wirkt. Also genauso stellt man sich ein sehr amerikanisches, weihnachtlich dekoriertes Haus vor. Das Ding ist nur, das hast du ja gerade schon angedeutet, dieses Haus, was wir hier sehen, ist nicht echt. Also Kevin läuft hier nicht durch ein echtes Haus. Es ist nicht das Haus, das in Winnetka steht, von dem wir gerade gesprochen haben. Also von außen ist es das schon, aber nicht von innen. Denn, obwohl das Haus wirklich sehr, sehr groß war, war es viel zu klein, um darin eine Filmcrew drehen zu lassen. Und man hatte sich damals in der Gegend auch ja umgesehen nach Studios, nach Tonbühnen und so weiter, aber nichts Geeignetes gefunden und hat sich dann ja aus der Not heraus Schulen angeguckt. Unter anderem auch die Schule, in denen man die Produktionsräumlichkeiten eingerichtet hatte und war dort auf eine Turnhalle gestoßen, die sehr groß gewesen ist. Und ich glaube, die Schule war zu dem Zeitpunkt auch nicht besucht, aus irgendwelchen Gründen. Das war die New Trier Township High School. Und irgendwann kam man dann auf die Idee, na, in dieser riesigen Turnhalle, dort könnte man doch auch ein Set aufbauen. Dort könnte man die Räumlichkeiten, die wir brauchen, die hier in der Villa gezeigt werden sollen, nachbauen. Nun, das hat man dann auch getan.
Und das ist wirklich krass. Also wenn ich diesen Film gucke, ich weiß ja, dass in Filmen oft auf Soundstages gearbeitet wird, dass Interieur und auch Exterieur gebaut wird und nicht on-set in echten Häusern gedreht wird. Sehr oft nicht on-set in echten Häusern oder an echten Orten gedreht wird. Aber dieses Haus, ich finde, das sieht so verdammt real aus. Mhm. Ich habe wirklich immer gedacht, dass ein Teil in dem Haus gedreht wurde und ein Teil nicht. Aber wenn man dann ein bisschen recherchiert und herausbekommt, dass wirklich nichts im Inneren des originalen Hauses gedreht wurde, das ist schon ein bisschen krass.
Ja, mich hat das auch absolut schockiert, muss ich schon fast sagen. Ich wusste das auch nicht. Ich habe das jetzt erst in der Recherche zu dieser Folge für mich herausgefunden. Mir ging es da wie dir. Natürlich gibt es Sets, in denen gedreht wird, vor allem so bei Sitcoms und so weiter, wo es sich an einem Ort meistens die Handlung abspielt. Mhm. Aber allein in diesem Haus, ich habe hier gerade die 100 Zimmer erwähnt, die sind es natürlich nicht, aber allein in dem Haus gibt es ja bestimmt, keine Ahnung, 10 Räumlichkeiten, in denen immer mal wieder was passiert. Also die Küche, das Treppenhaus, Wohnzimmer, der Keller, der Dachboden, das Zimmer von Buzz, das Schlafzimmer der Eltern und so weiter. Und all diese Räume, inklusive einer richtigen Treppe und so weiter, haben sie da in wirklich beeindruckender Zimmermanns-Tischlerarbeit nachgebaut. Also das gibt's auch haufenweise Bildmaterial im Internet davon. Das kann man sich sehr, sehr schön anschauen. Das fand ich wirklich krass und auch ein bisschen entzaubernd, muss ich sagen.
Aber nur ein bisschen. Es ist trotzdem irgendwie toll. Es ist tolle Handwerksarbeit. Und dann kommt natürlich noch mehr dieser Aspekt zum Tragen, wenn man das weiß, dass da, du hattest ja gerade schon gesagt, dass da sehr viel Grün und Rot ist in dem Haus. Mhm. Und das ist natürlich auch deswegen so, weil das extra gebaut wurde. Also die haben das Haus, das sie von innen gebaut haben, in dieser Turnhalle farbkodiert für Weihnachten. Die Wände sind grün oder mit rötlichen Tapeten in fast jeder oder sogar in jeder, ich habe mal gelesen in jeder, ich weiß aber nicht, ob es stimmt, steht irgendwo im Bild ein Weihnachtsstern.
Okay.
Meistens sind es rote, es sind aber auch mal weiße zu sehen. Aber in dem Haus stehen überall Weihnachtssterne, wenn man da mal drauf achtet. Das ist wirklich verrückt. Und ich finde, ja, du hast schon nicht ganz Unrecht mit dem Entzaubernd, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, wie gesagt, ey, es ist wirklich coole Arbeit. Und ich habe es jetzt ja, als ich den Film jetzt neulich gesehen habe, da habe ich das ja gewusst und habe auch sehr bewusst darauf geachtet. Und es ist mir nicht groß aufgefallen. Ich habe sogar versucht, irgendwie durch die Fenster zu linsen. Aber auch da, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht wahrgenommen, dass das kein echtes Haus sein könnte. Also es ist so toll gemacht.
Ging mir auch so. Ich habe auch ein bisschen mehr drauf geachtet als sonst. Und das ist auch einfach so detailverliebt und kleinteilig eingerichtet. Also da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass das wirklich alles in einem Studio stattfindet. Sieht so authentisch aus einfach. Ja, ne? So,
total.
So echt, so dass man sich denkt, ey, das kann man doch nicht, das braucht man doch nicht nachbauen. Wozu denn? Das wird es doch schon so geben. Ne?
Ja.
Ja, wirklich, wirklich irre. Übrigens, kleine Trivia. In Trivia, in der Schule, von der wir hier die ganze Zeit sprechen, wurde auch schon Ferris macht Blau gedreht und allein mit Onkel Buck.
Mhm, ja.
Ja. Und weil es gerade auch so ein bisschen passt, du hast ja eben erwähnt, dass Buzz, also Kevins Bruder, sein Erspartes in dieser Blechdose aufbewahrt, in dem Regal, in einer Kiste. Und in dieser Kiste findet Kevin nicht nur das Geld, sondern auch ein Foto von Buzz' Freundin.
Ja, das stimmt nicht. Die Kiste ist auf dem Boden vor seinem Bett.
Ah, stimmt. Stimmt, stimmt. Aber in seinem Zimmer immerhin. Aber es passt gerade ganz gut. Und ja, ich wüsste nicht, wie wir das nachher noch gut in unseren Strang hier einbauen sollen. Von daher mache ich es einfach jetzt. Also er durchwühlt ja so ein bisschen die Sachen von seinem großen Bruder und findet da so interessante Dinge, auch Silvesterknaller und so.
Ja, und was ich als Kind immer ganz toll fand, ein Playboy.
Ah ja, genau.
Die sind ja alle nackt und dann schmeißt er das weg. Und seitdem ich ein bisschen älter war, habe ich immer bei dieser Szene gedacht, ja, in ein paar Jahren wirst du es gut finden, dass die alle nackt sind.
Und? Hat's geklappt?
Das weiß ich nicht. Ich kenne Macaulay Culkin jetzt nicht persönlich, aber ich vermute mal schon.
Ich dachte, du sprichst von dir.
Nein. Als ich dann ein bisschen älter war, habe ich das immer gedacht, dass er das mal gut finden wird, dass die alle nackt sind.
Ich dachte schon, dein 12-jähriges Ich hätte das gedacht.
Mein 12-jähriges Ich hätte das vielleicht sogar schon denken können, aber Kevin ist ja erst 8 oder 9. Ja,
aber du hast ihn mit 12 geschaut.
Ja.
Ungefähr.
Ungefähr. Vielleicht auch mit 13.
Naja, zumindest findet er in dieser Kiste ein Foto von Buzz' Freundin. Ja. Und die Person auf dem Foto ist in Wirklichkeit nicht seine Freundin. Überraschung. Aber es ist noch nicht mal ein Mädchen, denn wie soll ich es beschreiben? Es ist ein kräftiges junges Mädchen, sagen wir mal so.
Ja, und Kevin ist ja wirklich nicht nett, wie er dann das Foto anguckt und sagt, Buzz, seine Freundin, wuff. Und dann dreht er das um und drückt das so richtig wieder in die Kiste zurück und dann zerspringt das Glas. Also es ist wirklich nicht nett.
Ja, es ist ein pummeliges Mädchen drauf, das ihn aber auch so wirklich sehr unvorteilhaft anschaut.
Ja.
Und um keinem echten Mädchen diese unschöne
Bürde
aufzutragen, hat man sich dann dafür entschieden, auch kein echtes Mädchen hier abzubilden, sondern der Sohn eines Mitarbeiters aus der Crew, ich glaube von einem Art Director oder sowas, den sie hier überzeugen konnten, ja, verkleidet als Mädchen sich als Buzz-Freundin auszugeben. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr witzig, dass sie hier auch schon ja so modern gedacht haben und nicht wollten, dass hier ein kleines Mädchen irgendwie bodygeschämt wird. Und da haben sie sich einfach überlegt, dann denken wir uns hier eine Person aus.
Ja, das finde ich auch wirklich cool. Also ich finde es auch von der ganzen Produktion, wer auch immer wirklich am Ende darauf gekommen ist, so super nett, dass die gesagt haben, ey, wir wollen nicht, dass irgendein Mädchen hier für den Rest ihres Lebens das Foto, die hässliche Freundin von Buzz sein soll. Und auch jetzt beim Gucken übrigens neulich wieder, auch das ist ein Trivia, den ich schon kannte, ich habe nochmal drauf geachtet und es sieht halt aus wie ein Mädchen, ne? Also an der Stelle. Es ist wirklich, wirklich ein super cooler Fun Fact. Und es ist so bekannt. Ich habe da im Internet schon Weihnachtspullis von gesehen, wo dann halt der englische Spruch drauf steht: Buzz, his girlfriend, wuff. Also wirklich so ein Ugly Sweater mit diesem Spruch drauf. So ikonisch ist das geworden.
Habe ich auch gesehen. War mir nicht so klar, habe ich nämlich noch nie gesehen vorher oder ich konnte es nicht so richtig einordnen.
Habe ich vorher auch nicht gesehen.
Aber ich bin froh, dass du das Wort hässlich jetzt in den Mund genommen hast, musste ich es nicht machen.
Was, das der hässliche Sweater oder?
Nee, das hässliche Kind auf dem Foto.
Es ist ja ein Mädchen, habe ich gesagt, Mädchen und es ist ja kein Mädchen, also insofern. Genau,
also schon eine sehr, sehr moderne Herangehensweise hier, so Anti-Body-Shaming und so, sehr, sehr schön.
Ja, finde ich voll gut.
Auf jeden Fall. So, dann verlassen wir Buzz Zimmer. Und wenden uns dem nächsten Trivia-Fact zu. Markus, was haben wir als nächstes auf der Liste?
Ja, dann kommen wir jetzt mal zu etwas und gehen doch noch mal ein bisschen auf die Handlung ein. Tobi, du hattest ja vorhin schon mal gesagt, dass es dem Team sehr wichtig war, das Ganze wasserdicht zu machen. Dass dann nicht irgendwie gesagt wird, ach, das ist ja unrealistisch, wo kommt denn jetzt auf einmal die Spinne her oder. Hm. Und ein Aspekt, der dem Team, der Chris Columbus und John Hughes super wichtig war, war die Tatsache, wie zum Geier kann es denn sein, dass Eltern ihr Kind zu Hause vergessen? Und das wollten sie so wasserdicht wie möglich machen. Da müssen wir natürlich darauf eingehen, wie Kevin am Anfang in dem Haus behandelt wird von allen. Und ich habe das jetzt wieder wahrgenommen. Irgendwie sind alle fies zu Kevin und ich kann ihn da in Teilen echt verstehen, wie er sich benimmt. Vor allen Dingen natürlich Buzz total fies und sein Onkel Frank total fies. Mhm. Und dann geht's ans Pizzaessen. Es werden 12 Pizzen geliefert. 122,50. Mhm. 121,50. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall nicht günstig.
Gutes Trinkgeld.
Ja, genau, richtig. Und dann kommt Kevin in die Küche und Kevin mag offensichtlich nur Käsepizza. Also eine Pizza, auf der nur Käse ist, eine Margherita quasi. Mhm. Und Buzz ärgert ihn dann und sagt, ja, die ist schon weg, du musst warten, bis hier einer wieder ausspuckt. Und Kevin dreht dann einfach ein bisschen durch, weil den ganzen Abend nur auf ihm rumgehackt wurde. Ja, Kevin ist halt ein 8-jähriger Junge und ja, vielleicht nervt er an der einen oder anderen Stelle, aber verdammt nochmal, er ist ein 8-jähriger Junge und Buzz behandelt ihn echt scheiße in dem Moment.
Ja. Das stimmt.
Und dann greift Kevin Buss an, dadurch wird Milch verschüttet auf die Flugtickets und auf die Pässe. Die Flugtickets, beziehungsweise das Flugticket, nur das von Kevin, landet im Müll. Dadurch gibt's aber gar keinen Impact. Das habe ich mich früher immer gefragt. Es wird dann noch so mit der Kamera draufgehalten, Kevins Flugticket landet im Müll. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ganz aktuell, dann fällt das natürlich auch nicht auf, dass ein Flugticket fehlt, als die Flugtickets verteilt wurden. Weil Kevin hat ja sein Ticket schon, weil es ist ja nicht mehr da.
Genau.
Vielleicht aus dem Grund. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, fällt mir das ein. Kevin wird dann auf den Dachboden geschickt. Kevin sagt, da oben ist es gruselig. Ich find's gar nicht so gruselig.
Nee, finde ich auch nicht. Das sieht super gemütlich aus.
Finde ich auch. Da ist so eine alte Ausziehcouch mit super krass cooler Spät-80s, frühen 90s Bettwäsche mit so Karo-Pattern drauf und so Dreieck- und Kreisformen und so ein Kram in bunt. Dann also sehr, sehr irgendwie auch Sega, so Master System-Vibes. Mhm. Ja, und in der Nacht gibt's dann einen Sturm. Und in Amerika, wer mal da gewesen ist, der weiß, das ist gar nicht so abwegig. In Amerika gibt's Überlandleitungen. Auch mitten in Wohngebieten stehen Strommasten rum. Und durch den Sturm, der nachts herrscht, fällt ein Ast auf die Stromleitung und kappt halt den Strom. Und die McAllisters haben halt einen strombetriebenen Radiowecker, der sie hätte wecken sollen, damit sie pünktlich zum Flughafen kommen. Naja, und durch den Stromausfall ist die Uhr auf Null gestellt worden. Ja, und sie werden durch den Abholservice des Flughafens geweckt. Und dann muss alles ganz schnell gehen. Und dann kommt auch noch ein Nachbarjunge, der in den Klamotten rumwühlt, die schon im Auto sind. Und die Nichte von den McAllisters, die zählt falsch, beziehungsweise die zählt den Jungen einfach mit.
Genau, weil man ihn nur von hinten sieht und der hat eine Pudelmütze auf und dann tippt sie so einen Kindern auf den Kopf beim Zählen und da ist er halt in der Mitte und da kommt sie dann auf die richtige Zahl.
Wobei man ja auch nochmal ganz klar sagen muss, wenn du ein Kind hast, wie meine Eltern oder wie deine Eltern, zwei Kinder, dann ist es sehr unrealistisch, ein Kind zu vergessen. Aber hier reisen zwei Familien, die jeweils 5 Kinder haben, also insgesamt 14 Leute, und dann beim Durchzählen, wenn der eine Junge mit dem Rücken, aber er hat eine Pudelmütze auf und der mitgezählt wird, das ist schon nicht so unrealistisch.
Auf jeden Fall.
Und dann fahren sie ja auch noch in 2 Autos zum Flughafen, weil es so viele sind. Das heißt, ja, okay, das andere Kind ist in dem anderen Auto, muss ich mir keine Sorgen machen. Und dann muss es am Flughafen auch ganz schnell gehen. Und damals war das ja auch noch nicht so krass mit den Sicherheitschecks. Heute würde das gar nicht mehr gehen.
Nee.
Heute musst du Schuhe ausziehen und dich da scannen lassen. Damals bist du da bis zum Gate gerannt und dann hast du deine Bordkarten abgegeben und dann wird der Familie gesagt, ja, hier, da gibt's noch Plätze, suchen Sie sich einfach was, was frei ist.
Naja, genau.
Heutzutage undenkbar, aber damals ging das halt noch. Und ich denke das jedes Mal wieder, wenn ich diesen Film gucke, ja, irgendwie ist es unrealistisch, ein Kind zu Hause zu vergessen, aber die haben das so gut erzählt, dass ich es gar nicht so unrealistisch finde. Ich finde das alles sehr, ja, wie Columbus und Hughes das wollten, sehr wasserdicht.
Ja, das finde ich auch. Also diese Verkettung dieser unglücklichen Zufälle, angefangen bei den Flugtickets und dann dem Stromausfall und so weiter, der allgemeinen Hektik natürlich, der Aufbruchsstimmung, der ja nicht eigenen Kinder, die da durchs Haus rennen und der Eile, kann ich mir das auch durchaus schon vorstellen, dass man da nicht ganz bei der Sache ist und nicht richtig zählt, beziehungsweise sich da von einer fremden Mütze blenden lässt. Mhm. Mitch Murphy hieß er, glaube ich, oder?
Ich weiß nicht, ob er mitschießt, aber auf jeden Fall einer von den Murphys, die ja nach Florida fahren, wie Kevin später sagt.
Genau, ich glaube Mitch, auch ein super nerviger Junge, der sitzt dann ja am Ende noch bei dem Fahrer dieser Flughafentaxis mit vorne neben dem Lenkrad und labert den voll. Gibt's den auch mit Servolenkung? Nun hau schon ab. Genau, das ist sehr, sehr witzig. Übrigens auch noch ein kleiner Funfact, der vielleicht gar kein richtiger Funfact ist, der Synchronsprecher von dem Fahrer, der nicht so viel Sprechrolle hat, das ist die Synchronstimme von Homer Simpson.
Ja, der kommt noch öfter im Film vor.
Genau, später ist er nochmal der eine Polizist. Hier, die Wahnsinnige auf der 2 oder so, sagt er, glaube ich. Als dem, Kevins Mutter aus Frankreich anruft.
Dem das Stück Donut am Telefonhörer kleben bleibt. Jedes Mal, wenn ich diesen Film gucke, denke ich wieder, okay, jetzt gleich bleibt das Stück Donut wieder an der Sprechmuschel kleben. Das ist total geil.
Ja.
Freue ich mich jedes Mal drauf.
Ja, das ist super. Und ich glaube, im Flugzeug gibt's noch einen Passagier. Auch von ihm gesprochen.
Ja, das kann durchaus sein.
Alles nicht so wahnsinnig wichtige Szenen, darum brauchen wir da jetzt auch nicht länger drüber sprechen, aber es passte gerade ganz gut.
Aber es fällt auch extrem auf.
Ich glaube, mir wäre sie eher als Stimme von Trevor Monick aufgefallen.
Stimmt, das war er auch. Ja, hast du recht.
Und dazu ein kleiner Eggnog.
Wie passend. Es ist Weihnachten.
Ja.
ja, es ist auf jeden Fall eine krasse Verkettung von Zufällen. Und Kevin ist dann halt allein zu Haus. Haha, nochmal der Filmtitel. Mhm. Und der genießt ja, wie John Hughes das schon vermutet hat, gut, er hat das Drehbuch auch geschrieben, der genießt es dann erstmal alleine zu sein und macht allen möglichen Unsinn eigentlich, ne?
Ja, alles, was er schon immer mal machen wollte. Zum Beispiel mit dem Schlitten die Treppe runterrasen und durch die Haustür nach draußen fliegen. Und dazu schnappt er sich den Schlitten aus der Garage, geht die Treppe rauf, setzt sich da drauf, hat auch so eine schöne Wintermontur an, Mütze, Handschuhe und so weiter. Und jetzt steht er da oben quasi an der Kante der Treppe im Obergeschoss und die Kamera filmt runter in Richtung der Haustür. Und du siehst schon, das kann nicht funktionieren, das denn diese nicht. Haustür, die ist nicht etwa direkt vor der Treppe, sondern die ist ein gutes Stück nach links versetzt. Also er müsste da schon eine sehr zackige Kurve machen, um wirklich diese Haustür zu erreichen. Und während man das noch so denkt, rast er aber natürlich trotzdem die Treppe runter. Und bevor man dann sieht, wie er diese Kurve dann nimmt, schwenkt die Kamera dann schon um, beziehungsweise gibt's einen anderen Schuss von draußen und man sieht ihn nur noch die Haustür herausfliegen in den Schnee.
Ja, aber ist dir mal aufgefallen, in welche Richtung er rausfliegt? Er fliegt nämlich nach rechts raus. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Er müsste ja eigentlich eine Linkskurve machen und dann Richtung links aus der Haustür fliegen, aber er fliegt nach rechts. Hm. Er weicht dem Ganzen aus, wie auch immer er das machen will mit einem Schlitten. Also das ist sehr unrealistisch.
Aber warum haben sie das gemacht? Also sie hatten ja alle Freiheiten. Sie haben ja das Set nachgebaut. Das hätten sie auch einfach so bauen können, dass es passt.
Vielleicht haben sie, während sie es gebaut haben, sich an das Originalinterieur des Hauses gehalten.
Und die Idee für die Szene erst später gehabt.
Genau, die Idee für die Szene gab es dann später und dann nochmal alles umzubauen. Aber das war halt eine gute Idee und naja. Wer weiß das schon?
Wer weiß das schon? Ganz spannend finde ich auch unseren nächsten Fakt, denn wir haben ja jetzt schon so ein bisschen über weihnachtliche Atmosphäre gesprochen. Es ist ja kurz vor Weihnachten, es ist Winter und die geben sich echt viel Mühe, da so eine sehr dichte amerikanisch-weihnachtliche Atmosphäre zu zaubern. Und natürlich gehört dazu auch Schnee. Und wir sind ja hier in Illinois, in der Nähe von Chicago und die Dreharbeiten fanden im Januar statt. Aber es gab keinen Schnee. Das war echt ein Problem, denn um eine winterliche Atmosphäre zu zaubern, braucht man natürlich Schnee. Und den gibt's ja auch im Film. Allerdings ist der Schnee, den wir dort die meiste Zeit zumindest sehen, kein echter Schnee, sondern Fake. Das kann man auch ganz gut sehen. Also wenn man es weiß und darauf ein bisschen achtet, wie dieser Schnee fällt, wie sich die Fußstapfen darin verhalten, dann kann man das schon ahnen. Was man aber nicht so richtig ahnen kann, ist, woraus dieser Schnee besteht. Und zwar sind das Kartoffelflocken. Also man hat hier wirklich in rauen Mengen das Haus beziehungsweise um das Haus herum tonnenweise Kartoffelflocken gekippt, um hier ja möglichst hohe Schneeberge zu erzeugen. Was dann allerdings dazu führte, dass es natürlich ja draußen war, es regnete auch mal, das Zeug wurde matschig und alles stank irgendwie nach vergammelten Kartoffelflocken, was dann ja auch in der Nachbarschaft nicht so richtig gut ankam. Also das finde ich auf jeden Fall auch ganz interessant, weil das ja auch ein riesiger Aufriss, ein riesiger Aufwand ist, so viel Schnee bzw. Kartoffelflocken dahin zu kippen, dass das einigermaßen realistisch aussieht.
Es schneite dann ja tatsächlich wirklich nochmal, es schneite da oben drauf. Und man kann das in der Schlussszene, da haben sie das vor allen Dingen gemacht, also als die Mutter von Kevin nach Hause kommt, da schneit es ja wirklich, ja, wie sagt man das, wie aus Kübeln? Nein, es regnet wie aus Kübeln.
So ein Schneegestöber.
Genau. Ne? Und da kann man, wenn man genau hinguckt, dann kann man durchaus sehen, dass der Schnee, der auf dem Boden liegt, an Stellen gelblich ist. Und nicht, weil der Hund der McAllisters doch nicht im Zwinger ist, sondern weil es halt Kartoffelflocken sind. Und das wurde durch den dann auch tatsächlich gefallenen Schnee auch zu einer Kartoffelpüree-Pampe. Also das war schon irgendwie ein bisschen eklig alles.
Ja. Bäh. Und man sieht's, finde ich, dem Fake-Schnee auch an. Der glitzert auch ein bisschen zu doll irgendwie. Und wenn die da so durchlaufen, der verhält sich einfach nicht wie echter Schnee. Echter Schnee, der wird eingedrückt, der wird platt. Aber der stiebt so nach oben, sagt man stiebt?
Ja, es gibt da dann diese Szenen, aber das ist dann, glaube ich, nichts mit Kartoffelflocken. Das ist dann wirklich Fake-Schnee, das ist dann irgendwie eisig, als wenn es vereist wäre, als wenn Schnee angetaut wäre und dann nochmal gefroren wäre. Also so ungefähr verhält sich dieser Schnee dann auch teilweise. Wie du gesagt hast, es war in der Zeit Januar, die haben bis in den Februar reingefilmt. War da sehr wenig Schnee. Und ich bin der Meinung, am Valentinstag 90, als sie gedreht haben. Da ist dann tatsächlich richtig Schnee gefallen und da mussten sie dann die Außenaufnahmen machen, aber dann war es doch nicht genug Schnee und dann mussten sie halt diese Kartoffelflocken noch zu Hilfe nehmen. Oh, und das hat's alles nicht besser gemacht. Und naja, eigentlich könnte man ja denken, naja gut, ist halt das Ende des Films, scheiß drauf, ob es dann danach noch stinkt. Aber Filme werden ja fast nie nach Reihenfolge des Drehbuchs gefilmt. Sprich, diese Szene haben sie gedreht in dem Moment, wo es geschneit hat. Und die haben danach da auch noch gedreht, um dieses Haus herum. Naja, und da hat es dann halt gestunken. Nach verrottendem Gemüse. Nicht sehr lecker.
Ja, sehr schön, dass es dann am Ende noch geklappt hat. Gerade zu dieser Schlüsselszene, wo es ja dann doch so ein bisschen herzerwärmend, emotional wird.
Ja.
Die Mutter kommt nach Hause und dann hast du dieses echte Schneegestöber, durch das man dann so durchguckt. Und das erkennt man auch tatsächlich, dass es dann echt ist. Die Flocken fliegen ganz anders.
Aber wo wir bei echt sind und bei unecht und was Kevin so alles gemacht hat. Es gibt ja auch noch die eine schöne Szene, in der Kevin zum Frühstück einen riesigen Eisbecher isst und sich einfach mal einen Erwachsenenfilm anguckt, nämlich Angels with Filthy Souls. Und Kevin guckt diesen Film halt auf VHS noch, ne? Das ist ganz geil. Man sieht dann schön, wie er die Kassette einschiebt. Und er ruft dann auch noch in das Haus, ich esse ganz viel Süßigkeiten und guck mir Quatsch im Fernsehen an, kommt lieber raus und verbietet es mir.
Nur um sicher zu gehen, dass er wirklich alleine ist.
Genau, ne? Genau. Er kann es ja am Anfang noch nicht so richtig glauben, obwohl er ja, ich weiß gar nicht, ob das noch vor oder nach der Pistenaktion von ihm ist. Auf jeden Fall, das ist so der erste Tag, wo er wirklich, wirklich steil geht, wo er einfach alles macht, worauf er Bock hat. Und das ist eigentlich ein ganz nettes Trivia. Wenn man den Film so die ersten paar Male sieht, irgendwann ist man vielleicht in so einem Alter und denkt, Mensch, was ist denn das für ein Gangsterfilm, für ein alter 30er Jahre Gangsterfilm? Das ist so schwarz-weiß und dann ist da Johnny und die Schlange und die streiten sich um Geld und dann wird die Schlange von Johnny erschossen. Und dann überlegt man sich, wie gesagt, vielleicht, oh, ich interessiere mich für Film, was ist denn das? Dann möchte ich aber mal ganz sehen. Alter Gangsterfilm aus den 30ern oder 40ern. Und dann stellt man fest, Moment, das ist gar kein echter Film. Das ist ein Film im Film. Das ist eine Szene, die nur für Kevin allein zu Hause gedreht wurde, die extra auf Schwarz-Weiß-Negativen gedreht wurde, um einen Look zu bekommen, der wirklich nach 30ern oder 40ern aussieht. Diese Szene wurde ausgestattet mit Props, die aus der damaligen Zeit sind. Das wurde ausgeleuchtet, wie in der damaligen Zeit ausgeleuchtet wurde. Das sieht wirklich sehr krass nach einem Film der 30er oder 40er aus. Und auch der Titel, der basiert auf einem tatsächlich existierenden Film, nämlich dem 1938er Gangsterfilm Angels with Dirty Faces, der unter anderem mit Humphrey Bogart ist. Und das ist schon ganz cool. Ich habe früher als Jugendlicher tatsächlich immer gedacht, das ist ein echter Film. Also es sieht halt wirklich alt aus, was die da gedreht haben. Ich kenne das aus modernen Filmen, da sollen dann auch Filmaufnahmen, die sollen dann alt sein und du siehst irgendwie immer, ah, irgendwie sieht das zu neu aus, es ist alles ein bisschen zu scharf, es ist alles ein bisschen zu sauber, das Licht ist zu modern und die haben das so gut hinbekommen, dass das einfach wirklich wie ein alter Film aussieht.
Ich dachte auch mein Leben lang, es ist ein echter Film und hab da auch mal zu recherchiert und hätte den gerne gemacht. Aber ja, auch das wurde dann so ein bisschen entzaubert. Übrigens, der Johnny, der in dem Film spricht, der lässt sich irgendwann dazu hinreißen, das Wort Hölle zu sagen. Und das könnte so ein kleines Indiz dafür sein, dass es sich da um keinen echten Film handelt. Denn zu dieser Zeit, aus der der Film stammen sollte, also 30er Jahre, da gab es in Hollywood sehr strenge Zensurrichtlinien, nach denen das Wort Hölle oder Hell in dem Fall nicht hätte gesagt werden dürfen.
Ja.
Kann man natürlich nicht wissen, ist auch so ein Trivia im Trivia irgendwie, was kein normaler Mensch auf dem Schirm hat, aber ja, habe ich auch mal so im Nachhinein jetzt noch mir angelesen und das ja, musste ich nochmal loswerden.
Dann muss ich auch nochmal ganz kurz loswerden, dass Johnny und die Schlange, also die beiden Schauspieler, eigentlich umgedreht besetzt wurden. Also der Jüngere von den beiden sollte eigentlich Johnny mit der Tommy Gun sein und die Schlange sollte eigentlich der Ältere sein, aber der ältere Darsteller, der hatte gerade eine Knieoperation hinter sich und konnte deswegen sich nicht hinknien und nicht auf dem Boden während der Erschießungsszene, das konnte er einfach nicht spielen, also haben sie kurzerhand die beiden Rollen getauscht. Fand ich auch noch ganz nett.
Auch witzig übrigens in der Fortsetzung, also Kevin Allein in New York, taucht der Film ja wieder in etwas anderer Form auf. Da gibt es nämlich wieder eine Szene, in der Kevin einen Film schaut, allerdings dort die Fortsetzung Angels with Even Filthier Souls. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Ja,
ganz genau, das ist die Fortsetzung, ganz wichtig.
Ja, Auf jeden Fall.
Und dann kommen wir mal wieder ein bisschen zurück in den Film. Kevin erlebt dann ja weiterhin so seine Abenteuer und die ganzen Dreharbeiten, die fanden da größtenteils in Winnetka statt, in diesem kleinen Vorort von Chicago. Da gibt's ja dann diese Szene, wo er die Zahnbürste klaut, eher versehentlich klaut. Das war damals tatsächlich ein Drugstore, in dem sie gedreht haben. Also das ist tatsächlich on set. Und auch dieser kleine Park, durch den er dann flüchtet, das war eigentlich tatsächlich nur ein Park. Die Eisfläche, die wurde künstlich erschaffen. Und auf dem Nachhauseweg, da begegnet Kevin dann das erste Mal wieder, muss man sagen, den feuchten Banditen, unseren beiden Gangstern, die wir noch gar nicht so richtig beleuchtet haben heute. Also Joe Pesci und Daniel Stern spielen die beiden, Harry und Marv. Und Kevin erkennt Harry, der von Joe Pesci gespielt wird, an seinem Goldzahn. Denn am Anfang des Films, da ist Joe Pesci, der mit einer Polizeiuniform verkleidet, durch die ganzen Häuser tingelt und so tut, als wenn er halt Polizist wäre. Und hey, während der Feiertage sind ganz viele Einbrüche und wir wollen sicher gehen, dass hier alles sauber ist. Und der kundschaftet halt einfach aus, welche Häuser leer sind während der Feiertage. Und der zwinkert Kevin zu als Polizist und Kevin sieht den Goldzahn. Und das macht er in dieser Szene wieder, als Harry und Marv sich streiten über etwas und Kevin fast über den Haufen fahren. Und direkt danach zwinkert Harry Kevin halt zu, wieder Mund leicht auf. Und Kevin sieht halt diesen Goldzahn und dadurch erkennt er ihn. Aber auf welches Trivia ich eigentlich hinaus will, ist ja die Tatsache, was, wenn man es weiß, auch sehr sichtbar ist, dass diese Szene rückwärts gefilmt wurde. Mhm. Also der Wagen fährt aus dieser Einfahrt, aus dieser Garageneinfahrt von diesem Einfamilienhaus auf Kevin zu. Kevin sieht das Auto, schreit und das Auto bleibt Zentimeter, also wirklich 3 Zentimeter vor Kevins Nase stehen. Und das haben sie wohl zigmal gefilmt, wirklich unzählige Male, und es sah immer scheiße aus. Nur dieser eine Take, in dem man es, wenn man es weiß, trotzdem sehen kann, der war wohl einigermaßen okay. Ist auch irgendwie ganz nett, dass sie auf so, ja, so Uralttechniken, so wir lassen irgendwas rückwärts laufen, so, ne, so irgendwie geil.
Sehr effektiv auf jeden Fall. Mir ist es nicht aufgefallen.
Nee?
Nee. Aber wo wir gerade bei Joe Pesci sind, das fand ich ganz interessant. Für den waren nämlich anfangs ganz andere Darsteller im Gespräch. John Lovitz zum Beispiel, aber auch Robert De Niro. Ja,
das ist krass.
Und ich habe sogar mal gehört, dass auch Danny DeVito oder Jack Nicholson oder sogar Phil Collins im Gespräch gewesen sind.
Oh.
Fand ich auch ganz witzig. Phil Collins hätte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen
können. Oh ja, auf jeden Fall. Also wer mal Frauds gesehen hat, das ist so ein sehr unbekannter Film mit ihm aus Australien, glaube ich. Da spielt er so einen fiesen Versicherungsagenten. Der kann, der konnte schon echt gut Schurken spielen. Das hätte ich mir sehr gut vorstellen können. Und wieder einmal würde ich gerne in ein Paralleluniversum reisen, wo genau dieser Film entstanden ist, und würde das gerne anders sehen mit Phil Collins. Ich bin ja nun mal großer Phil Collins-Fan.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, wenn wir mal ganz ehrlich sind, eigentlich jemanden anderen als Joe Pesci können wir uns doch gar nicht vorstellen, oder? Also wirklich jetzt, meine ich.
Nee, auch das war so ein bisschen Match made in heaven. Sowohl im Zusammenspiel mit Marv als seinen Partner, aber auch im Spiel mit Kevin zusammen ist das einfach super. Der hat einfach diesen, ja, dieses, also er ist halt ein Arschloch so, aber er hat halt diese schmierige Attitude und auch irgendwie sowas, was man ihm nicht ganz übel nehmen kann, weil er vielleicht auch so klein ist und so gnomig irgendwie. So ein bisschen wie in seiner Rolle in Lethal Weapon zum Beispiel. Da ist er auch so ein kleiner, schmieriger Gangster, der aber irgendwie, ja, aufgrund seiner Größe und seiner Statur, den man nicht so richtig ernst nehmen kann.
Ne? Ja, ist schon was dran, aber wo du das gerade sagst, ich finde, wenn du dir die beiden anguckst, Harry und Marv, dann ist Marv ein viel größeres Arschloch. Harry will halt einfach diese Häuser ausnehmen, will da einfach die Sachen rausholen, der will einfach klauen, der will einfach sich bereichern. Aber Marv, der will ja auch alles kaputt machen. Also wie der...
Er ist der Dumme der beiden, ne?
Ich würde nicht mal... Ja, er ist ein bisschen doof, aber er ist auch so, also wie er durch das Haus geht und mit dem Brecheisen die ganzen Sachen aus diesem Schrank rauszieht, ohne Rücksicht auf Verluste, ob da was kaputt geht oder nicht. Und dass der dann im Nachgang auch noch das Wasser immer aufdreht und die Häuser unter Wasser setzt, weil es ja deren Markenzeichen als die feuchten Banditen ist, worüber sich die beiden übrigens auch streiten und deswegen auch beinahe Kevin überfahren, um da mal den Kreis zu schließen. Da muss ich ganz klar sagen, ja, Harry ist ein Gangster oder ein Gauner und will die Häuser ausnehmen, aber Marv macht dabei noch alles kaputt Und dann kommst du aus den Ferien nach Hause und dein Haus wurde ausgeraubt. Ist schon schlimm genug, aber dann ist auch noch alles unter Wasser. Also ey, was ist Marv bitte für ein Arschloch?
Ne, ich glaube, er ist vor allem, wie gesagt, der Dümmere. Also Harry möchte halt einfach um jeden Preis keine Aufmerksamkeit erregen und schnell wieder abhauen. Und ist eher so der Berechnendere der beiden, würde ich
Profi.
Sagen. Ja. Ja, und Marv ist einfach der Dummkopf. Das sagte Harry auch zu ihm, als Marv sagt, Kinder haben Angst im Dunkeln. Und dann sagte er zu ihm, du hast Angst im Dunkeln. Ne? Also das steht ja auch schon so ein bisschen dafür, dass er irgendwie ja so ein Kindskopf ist. Ein bisschen dämlich vielleicht. Und auch die Rolle von Marv, der von Daniel Stern gespielt wird, stand anfangs ein bisschen auf der Kippe. Also ursprünglich hatten sie ihm nämlich 6 Wochen Dreharbeiten in Aussicht gestellt, aus denen dann aber am Ende 8 wurden, die sie ihm aber nicht bezahlen wollten. Und Stern hat dann daraufhin abgesagt und man hat dann die Rolle anderweitig besetzt durch Dan Roebuck. Und zwischen dem und Joe Pesci stimmte die Chemie aber auch so gar nicht. Und dann hat man sich schlussendlich dann doch nochmal bei Daniel Stern gemeldet, um ihn zu bitten, vielleicht doch nochmal wieder zurückzukommen. Und das war auch eine ganz gute Idee, denn Joe Pesci und er, die kannten sich schon aus anderen Produktionen und waren also ganz gut befreundet. Und das merkt man vielleicht der Chemie zwischen den beiden in dem Film auch an. Also auch da Match Made in Heaven. Das funktioniert einfach wunderbar mit den beiden.
Total. Und wenn man dann nochmal überlegt, okay, da sollte ein John Lovitz, ja, wenn man den sieht, kennt man den auf jeden Fall, aber ein Robert De Niro sollte Harry spielen, aber ein Daniel Stern war direkt der Wunschkandidat und der hat dann abgesagt, weil er die 2 Wochen extra nicht bezahlt bekommen sollte. Ist schon krass, also so dieser Unterschied zwischen diesen Schauspielern, also ein Daniel Stern, woraus kennt man den noch? So ein Joe Pesci oder ein Robert De Niro, das sind halt Riesennamen, ne?
Daniel Stern kannte ich überhaupt nicht vorher, muss ich sagen. Es gab wohl eine Produktion, habe ich ja gerade gesagt, mit ihm und Joe Pesci zusammen. Ich habe den Namen aber gerade vergessen. Und Joe Pesci kannte man natürlich auch schon aus anderen Filmen, wobei die ganz große Joe Pesci-Zeit mit den Filmen, aus denen ich ihn kenne, die kam erst danach. Also ich habe so Filme wie Ein wilder Stier zum Beispiel, wo er ja mit Robert De Niro zusammenspielt, nie gesehen. Und so die großen Klassiker wie Goodfellas, Casino, Lethal Weapon und so weiter, das kam ja alles erst danach.
Nein, Lethal Weapon nicht, das war davor.
Aber nicht der mit Joe Pesci,
doch, oder? Doch, der ist ja ab dem 2. dabei.
Ah, okay. Dann kannte ich den damals.
Das war 1989 übrigens. Und der hat auch schon den Moonwalker gespielt, da hat er den Bösewicht gespielt. Und wenn wir jetzt gerade bei Joe Pesci sind, dann lass uns doch mal ganz kurz nochmal bei ihm bleiben. Denn der ist ja nun dafür bekannt, dass er in seinen Filmen, du hast ja gerade schon ein paar Rollen genannt, immer sehr viel flucht. Also wirklich viel. Man sagt sogar über ihn, dass er Drehbücher, die er nicht total gut fand, dass er die, wenn er die gelesen hat, immer Schimpfworte eingebaut hat in seine Dialoge. Immer. Und der spielt jetzt also in einem Familienfilm mit. Das war sehr schwierig. Ihm wurde dann halt nahegelegt, okay, du kannst hier nicht die ganze Zeit Fuck sagen, das geht einfach nichts. Sag anstelle dessen Fatsch. Okay. Und wir haben ja gerade am Ende des Films, wenn es dann in das Haus von Kevin geht, wenn es dann um die Fallen geht, da redet Harry ja in so einem Kauderwelsch, wenn er von irgendwas getroffen wird und macht so irgendwie. Und das war seine Art zu fluchen, ohne zu fluchen. Das hat er sich quasi für diese Rolle ausgedacht, damit er irgendwie das rauslassen konnte, was er eigentlich in seinen Rollen immer rauslässt. Fand ich irgendwie ganz nett, muss ich sagen.
Ganz witzige Idee, die ihm nochmal so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen Wahnsinn in die Rolle gibt irgendwie. Und um am Ende nicht noch einen umständlichen Link zu Marv wiederzufinden, können wir vielleicht noch kurz bei den beiden bleiben, beziehungsweise bei Marv. Von dem gibt's nämlich auch noch eine ganz lustige Geschichte. Wir haben ja vorhin die Tarantel erwähnt, die da so durchs Haus rennt.
Ja, ja, und die kriegt bei uns auch einen Payoff.
Genau, denn Marv hat nicht nur Angst im Dunkeln, sondern auch vor Spinnen. Und in der einen Szene, wo er Kevin hinterher rennt im Haus und ihn schon am Fuß zu packen kriegt, da läuft zufällig die Tarantel mal wieder vor Kevins Nase herum und er nutzt dann die Gelegenheit, um sich die Spinne zu schnappen, um sie Marv ins Gesicht zu legen. Und es war eigentlich ausgemacht mit Daniel Stern, dass das eine mechanische Spinne sein sollte. Der hatte offenbar wirklich Angst vor Spinnen. Allerdings sah die ziemlich kacke aus und konnte am Ende auch nicht benutzt werden. Und Und man hat sich dann mit ihm darauf geeinigt, für genau einen Take diese Szene mit einer echten Spinne zu drehen. Und er soll sich dann wohl noch erkundigt haben, ob denn auch der Giftstachel entfernt worden wäre. Und naja, nee, denn dann wäre die Spinne ja tot gewesen. Also nein, tatsächlich hat also Daniel Stern hier eine echte Spinne inklusive Giftstachel auf dem Gesicht sitzen. Zumindest für einen Take. Und ja, der hat anscheinend auch gereicht.
Ja, der schreit dann ja wirklich auch aus Leibeskräften.
Es ist, ja, kann ich verstehen.
Kann ich auch total verstehen. Ich hätte das definitiv nicht machen können, diese Szene. Ich hätte aber auch die Szene nicht machen können. Also ich hätte in dem Moment nicht Kevin spielen können. Vielleicht ist es auch gar nicht seine Hand. Vielleicht macht er es gar nicht selber. Aber es sieht schon nach einer Kinderhand aus. Ich hätte die Spinne nicht anfassen können. Das wäre nicht gegangen. Für mich.
Nee, ich hätte das auch nicht gewollt. Also hätte man mir schon eine ordentliche Gage zahlen müssen. Aber vielleicht war es ja auch gar nicht Kevin, sondern der Stuntman, möglicherweise. Denn es gab ja so ein paar Szenen, unter anderem auch die, wo Kevin mit dem Schlitten die Treppe runtersegelt oder auch das Regal runterfliegt in Buzz' Zimmer, wo er von einem kleinen Erwachsenen gespielt worden ist. Und der hieß Larry Nicholas. Und der war ja genauso groß wie der damals 9-jährige Macaulay Culkin zu der Zeit. Wenn man es weiß und genau hinguckt, kann man das auch sehen. Aber das haben sie schon ganz gut gemacht.
Gerade in der Szene, wo er an dem Seil rüber ins Baumhaus.
Stimmt, da auch, ja.
Da kann man das schon relativ deutlich sehen. Ist aber okayisch. Finde ich nicht so super schlimm.
Ist ja auch immer irgendwie von hinten und nur sehr, sehr kurz.
Ja, und wir sind ja jetzt auch so langsam auf der Zielgeraden des Films. Ne? Da gibt's dann noch einen netten Fact, auch wieder zu Daniel Stern. Auch nur was ganz Kleines. Der trägt nämlich, wenn er draußen im Schnee unterwegs ist, wir haben ja vorhin gesagt, das ist teilweise Kunstschnee, teilweise ist es echter Schnee, teilweise sind es Kartoffelflocken, also es ist alles so eine schöner Mischmasch. Und während er barfuß aus Gründen unterwegs ist und dann auch draußen unterwegs ist, da trägt er so eine Art fleischfarbene Gummiüberzieher über den Füßen. Und auch die, wenn man es weiß und drauf achtet, dann kann man das schon relativ deutlich sehen, dass das nicht seine nackten Füße sind.
Ja, und kalt war es ja auf jeden Fall draußen. Also auch wenn es kein echter Schnee gewesen ist im Januar, da ist es barfuß wahrscheinlich doch recht unangenehm.
Oh, und einen, den wir bisher vergessen haben, ist John Candy. Der taucht so im letzten Drittel des Films, glaube ich, so würde ich mal sagen, das erste Mal auf. Die Mutter von Kevin, die begibt sich ja auf eine Odyssee. Während der Rest der Familie, das ist ja so ein weiterer Handlungsstrang, der nur so nebenher läuft, während der Rest der Familie in Paris in einem Apartment ist und es sich da halbwegs gut gehen lässt, klar machen die sich Sorgen um Kevin, aber was sollen die am Flughafen schon machen, sagt die Mutter, nein, ich gehe hier nicht weg, außer in einem Flugzeug. Und die hat eine Odyssee von Paris nach, wohin fliegt sie denn da nochmal zuerst? Nach Dallas, glaube ich. Und dann ist sie in Scranton und da regt sie sich unglaublich darüber auf, weil sie seit 60 Stunden unterwegs ist, kaum geschlafen hat.
Sie ist müde und schmutzig.
Ich bin müde und ich bin schmutzig. Schon ein bisschen geil. Und dann sagt sie zum Typen hinterm Counter am Flughafen, wo sie versucht, einen Flug nach Chicago zu bekommen. Aber es ist halt alles voll, weil Weihnachten ist. Da sagt sie, und das bringt mich sowohl zu John Candy als auch zu einer meiner liebsten Fantheorien zu dem Film. Und wenn ich meine Seele verkaufen muss an den Teufel persönlich, ich komme zu meinem Sohn. Und in dem Moment, man sieht den vorher im Hintergrund schon stehen in seiner gelben Jacke, aber in dem Moment spricht John Candy sie von hinten an und sagt, ha, sie wollen zu ihrem Sohn, wir können sie mitnehmen. Hier, wir sind ein paar Polka-Fritzen. Und die Fantheorie besagt, wenn ihr den Film das nächste Mal gucken solltet, vielleicht jetzt in der Vorweihnachtszeit noch, dass John Candy der Teufel ist. Und ich finde die, klar, es ist irgendwie Blödsinn, aber ich mag die Theorie irgendwie.
Ja, das passt ja auch
irgendwie ganz schon. Er steht halt die ganze Zeit da, wartet und dann sagt sie das und dann spricht er sie an. Finde ich wirklich ganz geil. Und John Candy, das habe ich ja vorhin schon einmal kurz gesagt, hat diese Rolle als Freundschaftsdienst für John Hughes angenommen. Der hatte aber nur einen Tag Zeit. Es war für ihn ein sehr langer Tag, denn seine Drehzeit, ja, die umfasste 23 Stunden. Die haben morgens um 7 angefangen und waren am nächsten Morgen um 6 Uhr fertig. Und dafür hat John Candy gerade mal $414 bekommen. Trivia im Trivia. Der Pizzajunge, der die Käsepizza bringt,
von Little Nero's.
Der hat für seine Rolle $500 gekriegt. Also John Candy hat sogar noch weniger bekommen. Naja, wie gesagt, war halt ein Freundschaftsdienst. Allerdings war seine Bedingung, dass er improvisieren darf. Und John Hughes, hatte ich ja vorhin schon mal kurz gesagt, der lässt sich nicht gern reinreden und der mag auch nicht so super gern Improvisation. Der mag es eher, wenn sich an seine Drehbücher gehalten wird. Der hat das aber zugelassen, hat gesagt, ja, okay, dann improvisier halt. Und wie ich gelesen habe, ist wirklich sämtliches Material von John Candy improvisiert. Was ich schon ganz geil finde, wenn er dann zu ihr sagt, also zu Kevins Mutter, ja, hier, wir hatten ein paar Hits, vielleicht kennen sie Polka, Polka, Polka und so. Mhm. Polka Twist und dann diese Twist-Bewegung macht. Ja. Sind das Songs? Und das ist halt alles improvisiert und das finde ich voll geil. Ich bin ja immer wieder sehr beeindruckt, wenn Schauspieler, wenn man das so liest, dass viel improvisiert ist, dass alles improvisiert ist und auch, dass die anderen Schauspieler dann so darauf reagieren, finde ich immer sehr beeindruckend. Mhm. Und Hughes war ja nicht immer am Set, es war nicht das Einzige, was improvisiert war. Auch Marv bzw. Daniel Stern durfte improvisieren, der hat nämlich in der einen Szene zu Harry gesagt, warum siehst du aus wie ein Huhn, als er die ganzen, naja, wer den Film kennt, der weiß, was ich meine. Und dann gibt's diesen relativ berühmten Satz von Kevin, habt ihr genug oder wollt ihr noch mehr? Das ist tatsächlich von Macaulay Culkin, einem 10 Jahre alten Kind, improvisiert. Schon ein bisschen beeindruckend.
Ja, ich hatte das auch von der Darstellerin seiner Mutter gehört, gerade in dieser Anfangsszene, wo es sehr hektisch zuging, gespielt von Catherine O'Hara, könnte man übrigens aus Beetlejuice kennen, dass ihr dort auch so ein bisschen freier Raum gegeben wurde, um ja diese hektische Dynamik dann auch so ein bisschen authentischer hinzukriegen. Aber nochmal ganz kurz zu John Candy. Ehrlicherweise in dem Film so mein kleiner Held, also mein Lieblings-, mindestens Nebendarsteller, wenn nicht sogar meine Lieblingsfigur in dem Film, Gus Polinski, der Polka-König des Mittleren Westens. Also wirklich so super. Also erstmal, wie herzensgut er dort auch mal wieder diese Rolle spielt. Also der ja völlig selbstlos ihr anbietet, als Frau mit irgendwie 5 oder 6 Typen in so einem Transporter mitzufahren. Aber er bezeichnet sich ja auch so liebevoll als Polka-Fritzen, hast du ja gerade schon gesagt. Also ganz, ganz toll und auch so diese Emotionen, die man dann da so aus ihr rauslesen kann, wie glücklich sie auf einmal ist, als sie nochmal nachfragt, ob sie wirklich mitnehmen würden nach Milwaukee, denn Milwaukee liegt ja auf dem Weg nach Chicago und ja, also wirklich ganz, ganz tolle Szene und auch John Candy da, wie er das spielt, hat mir extrem gut gefallen und auch diese, ja, was du gerade gesagt hast, das scheinbar improvisierte, was ich auch nicht wusste, ne, diese Polka-Nummern, die er da aufzählt irgendwie, ah, das ist so super.
Wir waren relativ bekannt in den 70ern, wir haben ungefähr 672 Platten verkauft, in Chicago, nein, in Sheboygan.
Und wo sie dann da auch in diesem Budget-Leihwagen sitzen.
Rent a truck, ja.
Und er ihr so ein bisschen die Bandmitglieder vorstellt oder da Klarinette spielt und ihr dann so anbietet, auch mal zu spielen und sie so ablehnt. Ach, ganz,
ich find,
ganz toll.
Ich finde auch super. Ich mag auch seine Geschichte total gerne. Wie sie ihn fragt, ja, haben sie schon mal ihr Kind zu Hause vergessen, während sie in Urlaub gefahren sind?
Ach ja.
Nee, aber ich hab mal eins vergessen, als wir im Beerdigungsinstitut waren. Sie war tot und wir gingen weg. Und der Kleine war den ganzen Tag da bei ihrer Leiche. Aber er hat wieder angefangen zu reden, noch so 6 bis 8 Wochen. Ja. Ich mag den Charakter auch total gerne. Meine Freundin mag den gar nicht. Das ist so das eine Ding, was sie sehr gerne streichen würde aus dem Film. Aber sie ist auch überhaupt kein Fan von John Candy. Die mag den irgendwie nicht.
Okay, ich finde den ultra.
Ich mag den auch total.
Diese ganze Geschichte um ihn herum, der kommt ja anscheinend aus Polen, Tschechien oder so, keine Ahnung. Und dieses ganze Polka-Ding drumherum, das ist schon so speziell einfach. Das ist, finde ich, unfassbar witzig.
Auf jeden Fall. Ich finde das auch super. Und dann gehen wir tatsächlich filmisch auf die Zielgerade. Der Film endet, das haben wir vorhin schon mal kurz gesagt, natürlich damit, dass Kevins Mama nach Hause kommt, ihren Bengel wieder in die Arme schließt.
Bei echtem Schneegestöber?
Bei echtem Schneegestöber mit ein bisschen Hilfe vielleicht von Kartoffelflocken. Aber der große Schlussgag ist ja, dass Kevin noch fragt, wo sind meine Brüder und Schwestern? Und wo ist Dad? Fragt auch nach Dad, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Und sie sagt dann, ja, ach sorry, sie hätten es gerne geschafft, aber sie konnten leider nicht kommen. Und in dem Moment geht die Tür auf und wer kommt rein? Dad und seine Geschwister. Aber wie habt ihr das geschafft? Ja, wir haben die Maschine genommen, auf die du nicht warten wolltest. Naja, diese ganze Odyssee, die hätte sie sich also sparen können, hätte sich 2 Tage in Paris vergnügen können und wäre dann einfach nach Hause gefahren und hätte genau das Gleiche erlebt. Das ist übrigens auch ein Indiz dafür, dass John Candy der Teufel ist, weil seine Seele dem Teufel zu verkaufen, das zahlt sich ja niemals aus. Du Du hast immer verloren. So, und sie hat verloren in dem Moment, weil sie hätte einfach nur warten müssen.
Ja, aber sie war nicht untätig immerhin. Und das ist ja meist das Schlimmste, wenn man
ja, natürlich. Wenn wir es aus der realistischen Ecke aus betrachten, gebe ich dir natürlich recht. Das ist so wie, du stehst an einer Bahnhaltestelle, noch 10 Minuten bis zur nächsten Haltestelle brauche ich, aber nur 5. Dann gehe ich eine Haltestelle, weil rumstehen und warten ist schlimmer als zu gehen.
Ja,
ich weiß schon, was du meinst. Und das Letzte, was wir im Film sehen, ist dann auch der Payoff mit dem alten Marley, der ja im Film immer so ein bisschen wie eine Nemesis rüberkommt, also wie ein Bösewicht, der so, auch so aufgebaut wird am Anfang von Buzz, vor dem Kevin dann auch Angst hat den ganzen Film über, bis die beiden sich halt kurz vor Schluss in der Kirche begegnen und der alte Marley halt total nett zu ihm ist und die sich unterhalten, gut unterhalten und im Prinzip, das haben wir vorhin schon mal kurz angedeutet, durch dieses Gespräch merkt Kevin eigentlich nochmal, was wichtig ist an Weihnachten. Also er merkt das natürlich auch durch seine ganzen Erlebnisse, dass die Familie nicht da ist, aber auch durch das Gespräch und er bringt den alten Marley dann auch dazu mit seinem Sohn, mit dem er sich zerstritten hat, dass er den wieder anruft und das sieht Kevin dann draußen im Schneegestöber, wie er seinen Sohn umarmt, wie er seine Enkelin umarmt, die er einfach gerne wiedersehen wollte. Und das ist schon ein sehr schöner und herzerwärmender Moment, finde ich. Und
absolut.
Das ist ja auch von Chris Columbus, der noch mehr Weihnachten da reingebracht hat. Und wenn ich mir vorstelle, dass es diese Szenen, wenn es das in dem Film nicht gegeben hätte, das haben wir ja vorhin schon mal ein bisschen orakelt, ob der Film dann diesen Stand hätte, den er heute hat, kann ich natürlich nicht sagen. Da bräuchten wir da wieder die Reise ins Paralleluniversum. Aber es ist einfach eine schöne Szene. Es passt in Weihnachtsfilm. Es ist einfach, ja, so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen manipulativ, weil es einem die Tränen in die Augen treiben soll, aber es ist einfach schön.
Ja, definitiv. Und das schafft er auch, bei mir auch zuweilen. Und das ist auch nach dem 100. Mal, ist das wirklich schon eine sehr, sehr herzerwärmende Szene. Immer wieder, wenn dann die Mutter reinkommt und ja, da kommt so alles zusammen. Auch die Musik, übrigens Soundtrack von John Williams, sprechen wir gleich nochmal ganz kurz drüber. Also nicht wirklich.
Vielleicht lassen wir auch sprechen.
Und hier wird ja so dieses Motiv der Vergebung aufgegriffen, ne? Vergebung, Familie, also all diese Motive, die an Weihnachten wichtig sind. Ich glaube, dass diese Komponenten dem Film so ein bisschen Credibility geben. Also es könnte ja auch einfach nur der Klamaukstreifen sein, wo der altkluge Bengel irgendwie die trotteligen Gauner verarscht und bekämpft. Aber durch diese Komponente, aber auch durch John Hughes und Chris Columbus, die ja nun auch für Qualität stehen, aber auch John Williams im Soundtrack, gerade schon genannt, kriegt er so ein bisschen Credibility und hat es vielleicht dadurch geschafft, wirklich ein echter Klassiker zu werden, der auch ernst genommen wird und nicht einfach nur so irgendein Weihnachtsfilm ist, der so slapstickig, klamaukig rüberkommt. Übrigens noch ein ganz kleines Trivia zum Schluss zum alten Marley. Der heißt natürlich auch nicht einfach nur so Marley, denn der Name ist natürlich eine Referenz an den Geschäftspartner vom fiesen Ebenezer Scrooge aus der klassischen Weihnachtsgeschichte. Wir erinnern uns die beiden Marleys, die da versterben und als Geister wieder erscheinen.
Ja, das stimmt. Das weiß ich tatsächlich auch erst seit dieser Recherche in diesem Jahr. Also vieles habe ich vorher schon gewusst, aber das wusste ich noch nicht. Wir sind ja aber noch nicht ganz durch. Ein Trivia, was ich eben gerade auch noch hätte sagen können, das passiert nämlich ein bisschen vorher, vor dem großen Finale mit der Mutter. Da werden ja die Wet Bandits dann gefangen genommen und da gibt's ja diese Szene, wo in dem Haus der Murphys, was unter Wasser steht, wo die feuchten Banditen Kevin stellen und ihn an einen Haken an der Tür hängen. Und Joe Pesci, beziehungsweise Harry, droht ihm dann ja, ihm alle seine kleinen Finger abzubeißen. Unter anderem, also die sagen ja hier, wir bügeln jetzt sein Gesicht. Also alles, was Kevin ihnen angetan hat, wollen sie auch ihm antun. Und in Proben zu diesen Szenen, da war Joe Pesci wohl ein bisschen zu sehr drin in der Rolle. Und er hat wirklich zugebissen. Und Macaulay Culkin, das fand ich irgendwie ganz geil, hat in einem Interview mal erzählt, also Jahre später, jetzt als junger Erwachsener, der hat bis heute halt eine Narbe an seinem Zeigefinger von diesem Biss von Joe Pesci.
Oh, da musste aber schon ordentlich zu lang.
Finde ich aber irgendwie auch ganz geil, muss ich sagen. Er hat das auch überhaupt nicht böse erzählt oder verbittert oder irgendwie angepisst, sondern eher, ja, ist halt cool, ich habe halt eine Narbe von Joe Pesci. So, wer hat das schon? Finde ich irgendwie ganz geil, muss ich sagen. Und jetzt kommen wir dann aber langsam in die Postproduktion.
Genau, da werden wir beide jetzt nicht allzu viel Worte drüber verlieren. die Aufgabe überlassen wir natürlich demjenigen, der sich damit auskennt. Philippe, bitteschön.
Hey, hallo und herzlich willkommen in Philippes kleiner Klimperklause. Thema heute, der Kevin-Soundtrack. Und damit meine ich nicht Macaulay Culkins Band The Pizza Underground, die Velvet Underground Songs auf Pizza umgemünzt interpretiert, in der Culkin Sänger, Percussionist und Kasuist ist. Nein, es geht nicht um diese Band. Es geht um John Williams Beitrag zum Weihnachtshit Kevin allein zu Haus. John Williams, quasi der Koji Kondo unter den Filmkomponisten. Man stellt sich mal Star Wars ohne sein ikonisches Theme vor, stattdessen mit den Synthi-Untermalungen dieser Zeit oder Indiana Jones ohne den peitschenschwingenden Soundtrack. Geht nicht, ne? Es fing übrigens schon früh an, dass der John Williams sehr umtriebig war. John Williams wurde am 8. Februar 1932 in New York City geboren, ein Ostküstenkind. Schon als Kind lernte er Klavier, Trompete, Posaune und Klarinette spielen. Mit 16 Jahren zog er mit seiner Familie nach Los Angeles, ein Westküsten-Teenager, wo er später am Los Angeles City College Musik studierte. Nach seinem Militärdienst bei der Air Force kehrte er nach New York zurück, ein Ostküstenerwachsener, und besuchte die berühmte Juilliard School, um Klavier zu studieren. Also so wie er schon in allen Instrumenten drin steckte und an jeder Küste einmal steckte, steckt er auch in so vielen Produktionen mit seiner ganz eigenen Handschrift. 1954 begann er schon, Musik für Fernsehserien und Filme zu schreiben. Seinen Durchbruch feierte er 1974 mit der Musik zum Katastrophenfilm Die Höllenfahrt der Poseidon. Danach folgten zahlreiche weitere Blockbuster, für die er die Musik komponierte, darunter Unheimliche Begegnung der dritten Art, Der Weiße Hai, Star Wars, Superman, Indiana Jones, E.T. der Außerirdische, Geboren am 4. Juli, Jurassic Park, Schindlers Liste und Harry Potter. Und natürlich eben Kevin allein zu Hause, um nur ein paar Filme oder Franchises zu nennen. Wie schon mehrfach erwähnt, er steckte mit seiner Kunst in allen möglichen Produktionen, mit allen möglichen Stimmungen, Klangfarben und Genres. Für all das hat er 5 Oscars gewonnen und unzählige weitere Preise. Er ist eine lebende Legende mit seinen 50 Oscar-Nominierungen, mehr als jeder Mensch ever. Zur Vorgehensweise von Williams kann man sagen, dass er im Vorfeld für gewöhnlich keine Skripte lesen möchte. Er zieht es vor, eine fortgeschrittene oder eigentlich fertige Schnittfassung des Films zu sehen und daraus seine Schlüsse für die Stimmung und das richtige Pacing der Schnitte, Szenen und Musik zu ziehen. Es gibt aber diese eine Begebenheit am Ende von E.T. aus dem Jahr 82. John Williams dirigierte das Orchester bei den Soundtrack-Aufnahmen, wie es üblich ist, parallel zum laufenden Film. Er schaffte es aber in etlichen Ansätzen nicht, das Timing zu treffen. Musik und Film wollten einfach nicht aufeinander passen, egal wie er das Tempo veränderte. Also meinte Spielberg, die Filmprojektion sollte einfach abgeschaltet werden, Williams sollte dirigieren, wie es sich für ihn richtig anfühlen würde, und Spielberg würde den Film schon passend umschneiden. Und so kam es auch. Jahre später, bei der Produktion von Kevin allein zu Haus, wir hörten schon mal davon, da war das Geld knapp und es musste an allen Ecken gespart werden. Bruce Broughton war ursprünglich als Komponist angedacht, war aber bei Bernhard und Bianca im Känguruland eingebunden. Ja, diese ganzen Komplikationen mit Warner Brothers und 20th Century Fox und Verträge und Budgetgefeilsch und all sowas kam erschwerend dazu. Es gab also noch keinen Komponisten und wenig Geld. Und der Regisseur Chris Columbus soll galgenhumorig gewitzelt haben, sie könnten vielleicht John Williams für den Soundtrack gewinnen. Was wurde da gelacht? Spielberg hatte von dem Witz gehört, mitgelacht und dann trotzdem Williams angehauen. Williams ist nicht nur so drauf, dass er sich keine Skripte für Filme im Vorfeld anschaut, nein, er schaut sich auch das Budget für den Komponisten nicht an. Ihn interessiert nur der Film. Und der Rohschnitt hat ihn so überzeugt, dass er mitmachte. Aus der Slapstick-Familienkomödie wurde durch sein Zutun ein wahrer Weihnachtsklassiker. John Williams hat unter anderem 2 herausragende Qualitäten. Die eine ist es, nicht nur feingliedrige, orchestral volle, detailverliebte Kompositionen zu erschaffen, sondern auch den Raum und die Idee für das catchy Thema mit den klaren Konturen zu finden. In Kevin allein zu Haus fällt Somewhere in My Memory mit diesen Qualitäten auf. Von den 6 Noten des Motivs sind nur 3 unterschiedlich. Memorabel, wie man bei Ewig gestern so schön sagt. Williams Musik ist eingängig, aber nie banal und sie schafft es immer wieder, die Zuschauer zu berühren. Die andere Qualität von Williams als Komponisten ist, dass er die Bilder des Films liest und dann vor allem die Emotionen der Charaktere nacherzählt. Williams erzählte davon, dass in dem Film aber so lange Strecken sind, in denen Kevin und die Räuber getrennt voneinander agieren, so dass die tragende Mimik der direkten Konfrontation über weite Teile entfiel. Williams stand vor einer Herausforderung, musste also an den Stellen, etwa Kevin beim elaborierten Fallenbau, häufig eher den Charakter der gezeigten Handlungen als das Innenleben der Protagonisten miterzählen. Nicht nur hatte er es also zum ersten Mal mit einer Komödie zu tun, die musikalisch sowieso ein engeres Repertoire anbietet, als es dramatischere Filme hergeben würden, sondern musste auch noch schwer zu vertonende Szenen innerhalb dieses Genres, dieser Komödie, meistern. Wie lässt man eine Szene klingen, in der kindgerecht, lustig, weihnachtlich, aber auch technisch, martialisch und bedrohungsabwendend agiert wird? So in etwa. Williams hat nicht nur Originalkompositionen in den Film eingebracht, sondern auch Arrangements bereits bestehender Weihnachtslieder. Besonders hübsch finde ich Carol of the Bells. Zusätzlich zum Score, also zu den von ihm gesetzten Noten, gibt es auch einen Soundtrack mit eigenständigen Stücken anderer Künstler, wie etwa White Christmas von den Drifters. Rockin' Around the Christmas Tree von Brenda Lee. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Oder Run Rudolph Run von Chuck Berry. Alles in allem kann man sagen, dass die Musik in diesem Film überdurchschnittlich zum Erlebnis beiträgt und zum vierten Protagonisten wird, was nicht zuletzt John Williams zu verdanken ist. Apropos danken, ich danke euch fürs Zuhören und danke Tobi und Markus fürs Wiederübernehmen. Ihr alle habt fantastische Feiertage, ich gebe zurück ins Studio.
Danke Dr. Music, wie immer sehr erhellend. Und du hast es gerade schon gesagt, Tobi, gerade in der Endszene, wie wichtig die Musik ist für das ganze Gefühl. Und ich finde das auch. Ich glaube, dass dieser Film ohne diesen Soundtrack von John Williams nicht so gut wäre, wie er tatsächlich jetzt ist.
Auf jeden Fall. Aber da muss ich sagen, nicht nur durch den Soundtrack von ihm, auch die anderen Stücke, also alte Weihnachtslieder teilweise, die einfach nur vorkommen, also Jingle Bell Rock oder White Christmas oder wie sie auch alle heißen, die man jetzt spätestens seit diesem Film und über die Jahre hinweg auch immer wieder mit Kevin allein zu Hause verbindet. Also geht mir zumindest so. Wenn ich Jingle Bell Rock höre, dann muss ich an die Szene denken mit Kevin, wie er da die Michael Jordan-Figur durch die Gegend schiebt und die Eisenbahn da durchs Zimmer fällt. Also hat für mich auf jeden Fall diese Stücke nochmal ganz neu geprägt. Und diese Mischung aus der eigenen Komposition von John Williams und auch diesen etablierten Weihnachtshits, die sorgt da auch einfach für eine extrem gute Weihnachtsstimmung.
Das ist nicht Jingle Bell Rock, das ist Rockin' Around the Christmas Tree.
Ah, stimmt, sorry, ja,
den meinst Jingle Bell Rock ist, also ist aus Lethal Weapon am Anfang.
Ah ja, genau, meine ich ja. Aber das ist so eine ganz geile Mischung, weil du einmal diese etablierten Weihnachtssongs hast, die du eh schon mit Weihnachten verbindest und wodurch eh schon eine geile Weihnachtsatmosphäre aufkommt. Aber auch dieses Main Theme, Somewhere in Your Memories hieß es, glaube ich, das ist auch einfach so gut. Das ist unfassbar, wenn du da die ersten drei Akkorde, Klänge, wie auch immer hörst, dann bist du ja direkt erstmal in Weihnachtsstimmung, aber auch direkt im Film. Das ist wirklich ganz, ganz großartig, dass sie da den John Williams
auf jeden Fall. Und dann kommen wir noch zu einem letzten Fact, nämlich dem Bereich CGI. Ja, in diesem Film gibt es tatsächlich CGI. Und bei einem Film, der die 14,7 Millionen übrigens dann doch noch überschritten hat, nämlich 18 am Ende gekostet hat, da war trotzdem kaum Geld für Effekte da, also für computergenerierte Effekte zumindest. Und diese wurden angeblich von einer einzelnen Person im Keller für $600 gemacht. Das war dann zum Beispiel, wenn Kevin darüber nachdenkt, was seine Familienmitglieder zu ihm gesagt haben. Ne, du kleiner Idiot, hier, sieh, was du angerichtet hast. Und Bass, der sagt, hier, ich verfüttere dich an meine Tarantel.
Dieser Rückblick.
Diese Köpfe, die neben ihm auftauchen, das zum Beispiel. Das ist so in der Postproduktion entstanden von diesem besagten Typen. Und eine Sache, die ich wirklich krass finde, weil man es kaum sieht, da guckt Marv doch, als sie in das Haus rein wollen, durch diese Hundeklappe. Und Kevin liegt davor mit dem Luftgewehr und sagt, hallo, und schießt Marv dann einfach gegen die Stirn. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass da halt die Kugel, also diese Luftgewehrkugel, Marv an der Stirn trifft. Und die ist computergeneriert, Frame für Frame in diesen Film gezeichnet. Schweinearbeit. Und wenn man dann überlegt, was dieser Film gemacht hat, sind $600 für eine einzelne Person schon ein bisschen wenig.
Aber es sieht auch wirklich geil aus. Also man fühlt richtig diesen zwiebelnden Schmerz, den er da jetzt gerade auf die Stirn kriegt. Das ist wirklich sehr, sehr großartig.
Ja, überhaupt die Schmerzen, die man bei den feuchten Banditen da fühlt. Ich meine, wie doll dieser Film in die Popkultur eingegangen ist, das sieht man ja alleine schon, dass es auf YouTube Videos gibt, wo sich echte Ärzte diese Szenen angucken und dann darüber referieren, ob man das überleben kann oder beziehungsweise was dieser Person gerade passiert ist, was gebrochen ist und so weiter. Also dieser Film ist Popkultur. Ich habe ja gerade schon gesagt, ein mega Erfolg gewesen. Der war 12 Wochen lang in Amerika auf Platz 1. Damit hat man überhaupt nicht gerechnet. Tobi, du hast es vorhin erzählt, ne? Der Chef von Warner, der gesagt hat, ja, der Film, das wird schon ein guter Film und das wird sicherlich auch ein beliebter Film, aber das wird kein Mega-Hit. Und da hat er sich sowas von verschätzt.
Ja, und es gab ja dann sogar noch den zweiten Teil, den habe ich ja vorhin kurz erwähnt. Also 2 Jahre später, 1992, gab es dann Kevin allein in New York, wo er dann versehentlich im falschen Flieger und ja, alleine durch New York irrt. Auch kein schlechter Film, nicht so gut wie das Original, aber kann man auf jeden Fall gucken.
Ich finde vor allen Dingen, dass er ein bisschen gewollter ist. Also gerade jetzt, wo ich den ersten nochmal gesehen habe, ich finde vor allen Dingen die Taubenfrau extrem gewollt, weil die so eine echt Billo-Kopie vom alten Marley ist. Den alten Marley finde ich ganz toll und die Taubenfrau finde ich immer, ja, wie gesagt, ich kann das nur nochmal jetzt das Wort überstrapazieren, sehr gewollt.
Da wird eigentlich alles nochmal aufgewärmt, nur irgendwie halbgar. Der ist okay, aber ja, kommt da an das Original nicht ran, aber man kann ihn schon gucken.
Ja, und fairerweise muss man natürlich sagen, wenn du so einen Erfolg hast, bei am Ende $18 Millionen, hat der Film ja weltweit $476,7 Millionen eingespielt. Also das Vielfache seines Budgets. Und bei so einem Riesendruck, ja, machst du da Experimente? Wahrscheinlich nicht. Und man muss ja trotzdem sagen, dass Kevin allein in New York trotzdem noch ein Hit war. Der hat $28 Millionen gekostet, hat aber weltweit auch immer noch $359 Millionen eingespielt.
Ja, sie haben halt hier versucht, einfach genau die Mechanismen, die im ersten Teil schon gut funktioniert haben, hier nochmal genauso zu kopieren. es ist so, ja, wie gesagt, so ein bisschen halbgar, ein bisschen aufgewärmt und hat längst nicht die Tiefe vom ersten Teil. Und es ging ja auch leider mit Macaulay Culkin danach so ein bisschen bergab. Einen dritten Teil hat er nicht mehr gemacht. Also nicht sofort, er war ja noch sehr jung, aber im Laufe seiner Jugend. Einigermaßen bekannt sind dann noch seine Filme Das zweite Gesicht, das ist von 1993 mit dem Elijah Wood, den kennt man ja als Frodo Beutlin, oder auch Richie Rich zum Beispiel von 1994, der auch echt noch okay ist, finde ich.
Wobei er für den Jahr 1995 für eine Goldene Himbeere nominiert wurde, ne? Also als Kind.
Das ist auch sicher kein ernstzunehmend guter Film, aber wer den Darsteller Macaulay Culkin als Kind mag, und das war er da ja noch, der kann sich den schon angucken, das finde ich schon okay. Danach wurde es dann erstmal relativ still um ihn, außer so ein paar Gastrollen gab es da nicht mehr so viel. Es gab dafür umso mehr Skandale, also Drogensucht und Alkohol und so weiter. Aber er scheint sich so in den letzten Jahren doch wieder gefangen zu haben. Er ist dann ja wieder aufgetaucht in verschiedenen Werbespots und so weiter, in denen er wieder sehr aufgeräumt wirkt und in denen er sich bzw. seine damalige Rolle auch gerne mal so ein bisschen auf die Schippe nimmt und parodiert, und das nimmt man ihm auch ab. Eigentlich ganz sympathisch, da gibt's so einen ganz schönen Auftritt zum Beispiel beim Angry Video Game Nerd, mit dem zusammen er sich alle Kevin allein zu Hause Spiele anschaut. Das ist schon
ja, das witzig. Video ist super.
Und dann gab's ja tatsächlich auch noch diesen Google-Werbespot, bei dem ich ihn auch eigentlich ganz cool fand. Und ich glaube, er kann mit seinen Fehlern, die er sicherlich gemacht hat im Laufe der Jahre, mittlerweile ganz gut umgehen und da auch ein bisschen über sich selber lachen. Ich glaube, es geht ihm ganz gut.
Und der ist ja auch tatsächlich jetzt in der zweiten Staffel Fallout. Du wirst die Serie nicht gesehen haben. Das ist eine Videospielverfilmung. Mhm. Die ist sehr gut geworden, die Serie, wie ich finde. Ich habe die erste Staffel mit meiner Freundin sehr gerne geguckt. Und in der zweiten Staffel, da hat er eine Rolle. Ich weiß nicht, wie groß und was das genau wird für ihn. Aber das ist eine erfolgreiche Serie von Amazon. Da hat er eine Rolle. Spiel da mit.
Aber es gab auch noch mehr Fortsetzungen, oder?
Ja, die waren aber dann halt nicht so geil. Das, wie gesagt, Teil 2 haben wir ja gerade schon gesagt, war ein bisschen schlechter als das Original, aber auf jeden Fall noch guckbar und auf jeden Fall auch noch erfolgreich. Es gab aber 97, 2002 und 2002 schlechte bis sehr schlechte Nachfolger, die ich, ohne ihn, teilweise auch nicht Kevin, also die heißen im Deutschen dann zwar Kevin, im Englischen dann Home Alone, da ist das natürlich ein bisschen unabhängiger vom Namen Kevin. Aber boah, ganz, ganz, ganz fies, also auch was so Durchschnittswertungen anbelangt, richtig, richtig fies. Nachdem Disney Fox gekauft hatte, da wagten die sich 2021 an ein, ich sag jetzt mal, Soft Reboot. Da kam Home Sweet Home Alone, beziehungsweise Nicht schon wieder allein zu Hause heraus, genauer gesagt am 12. November 21, der erschien direkt bei Disney Plus. Und der war auch nicht wirklich gut. Ich habe den damals gesehen. Das ist alles super glatt gebügelt. Da gibt's auch wieder zwei Einbrecher, die aber nicht wirklich böse sind. Am Ende sind alle Freunde und ja, das ist ja glatt gebügelt. So typisch unsere Zeit. Es darf nichts mehr böse sein. Immerhin gibt's einen ziemlich guten Witz, eine ziemlich gute Anspielung auf Scarface mit Robert De Niro, wo der Kleine in dieser Aufmachung, wie er da rumrennt mit diesem schwarzen Anzug und diesem Hemd mit dem viel zu großen Kragen, was so rausguckt, am Schreibtisch sitzt, und vor ihm ist Skittles? So ein riesiger Haufen Skittles, was im Original ja Koks ist. Und bei Scarface drückt Robert De Niro ja sein Gesicht ja in diesen Berg Koks, und hier bei diesem Home Alone Film drückt der Junge dann sein Gesicht in diesen Berg Skittles. Das ist relativ lustig. Und Devin Ratari, der den Buzz in den alten Filmen gespielt hat, der hat tatsächlich einen Gastauftritt als Officer Buzz McAllister. Oh ja. Und sagt auch, hey, ich kenne das, mein Bruder, der war auch mal allein zu Hause, so und so. Ich weiß nicht mehr genau, worum es dann in dem Gespräch noch geht, aber auf jeden Fall wird das erwähnt. Aber keiner der Filme konnte auch nur im Ansatz mit der Chemie und der Leichtigkeit des Originals mithalten. Also, ja, wie gesagt, mit viel Augen zudrücken noch Teil 2. Aber Kevin allein zu Hause, der ist aus heutiger Sicht zu Recht ein Weihnachtsklassiker, oder?
Absolut, habe ich ja vorhin schon gesagt. Also der gehört für mich wirklich jedes Jahr wieder in die Rotation. Der wird auch nicht irgendwie langweilig oder öde oder sowas. Also ich kann mir den jedes Jahr sehr, sehr gut angucken und freue mich da auch immer wieder drauf. Auch dieses kleine Ritual mit der Pizza und so. Das gehört einfach dazu. Ist ganz, ganz toll.
Aber wie war das damals, Tobi? Hat man das da auch schon so gesehen? Weihnachtsklassiker und so?
Ja, nicht so richtig. Also Roger Ebert von der Chicago Sun-Times, Der hat dem Film zum Beispiel nur 2,5 von 4 Sternen gegeben. Er fand zwar Macaulay Culkin ganz cool, also seine kindliche schauspielerische Darbietung, aber die Handlung, naja, so lala, irgendwie unplausibel, so dass man sich als Zuschauer irgendwie nicht in die Notlage von Kevin versetzen könnte, haben wir ja gerade das Gegenteil behauptet. Sein Urteil spiegelt sich auch so ein bisschen wieder bei Rotten Tomatoes. Da hat der Film nämlich bei 116 Reviews nur 66% bekommen. Nee. Das ist nicht so gut. Die Zuschauer haben das aber ein bisschen anders gesehen. Da gab es nämlich bei über 250.000 Bewertungen immerhin 80%, was wiederum ziemlich gut ist. Und bei Metacritic sieht es ganz ähnlich aus. Da gibt es von den Kritikern nur 63% und von den Zuschauern immerhin eine 8,0.
Und ich habe gerade auch noch mal schnell bei Letterboxd geguckt. Das ist ja vor allen Dingen Sebo und mein Tool erster Wahl, wenn es um Filme geht. Da kommt der Film immerhin auf 3,8 von 5. Das ist ja auch nicht verkehrt.
Ja.
Wenn wir gerade dabei sind, Tobi, wie finden wir den Film denn? Wie ist denn so deine persönliche Kritik zum Film?
Naja, das habe ich ja schon ein bisschen durchblicken lassen. Also nicht nur ein bisschen, sondern glaube ich ja, ziemlich stark. Ist ein wahnsinnig guter Film. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
Ja, ich sehe das absolut genauso. Ist ein, zu Recht, haben wir ja gesagt, ist zu Recht ein Weihnachtsklassiker. Toller Film, ist bei mir auch jedes Jahr in der Rotation. Und den zweiten, das würde mir reichen, wenn ich den nur jedes zweite, dritte Jahr gucken würde. Aber Home Alone, Kevin allein zu Hause, der muss schon jedes Jahr sein. Das ist, da freue ich mich jedes Jahr wieder drauf.
Ja.
Und damit haben wir's, oder?
Das hört sich ganz danach an. Dann bleibt uns gar nicht mehr so viel übrig, wie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wie immer zu danken, dass sie es so lange mit uns ausgehalten haben, auch wenn es vielleicht ein bisschen unkonventioneller gelaufen ist heute. Lasst uns dennoch gerne wissen, wie es euch gefallen hat, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Hinterlasst uns einen netten Kommentar auf unserer Website www.ewiggestern.de oder slidet in unsere DMs auf unseren Social Media Kanälen, Instagram, Twitter und was es dann auch so alles gibt.
Aber gerade zu dieser Folge, weil die ein bisschen unkonventioneller ist, war das so cool für euch? Oder sollen wir die Handlung wieder sehr genau durchgehen? Sagt uns, wie ihr es gerne hättet. Wir wollen euch natürlich glücklich machen. Und apropos glücklich machen, Sebo würde an dieser Stelle sagen, dass ihr uns glücklich machen könnt, nämlich indem ihr uns mit Geld bewerft. Wir haben ja seit einiger Zeit einen Steady-Account und würden uns freuen, wenn die monatlichen Kosten irgendwann gedeckt werden. Also, macht uns ein schönes Weihnachtsgeschenk, macht euch ein schönes Weihnachtsgeschenk und holt euch eine Steady-Mitgliedschaft bei uns. Macht vielleicht auch jemand anderem ein schönes Weihnachtsgeschenk und holt dem eine Steady-Mitgliedschaft bei uns. Das wird sich demnächst lohnen.
Wie auch immer, erzählt den Menschen da draußen, dass es sich lohnt, unseren Podcast zu hören.
Und dann zitieren wir nochmal Philippe, würde ich sagen, oder?
Ja, was sagt er immer? Der sagt sowas
Fröhliche wie Weihnachten.
Bleibt am... Nee, ja doch, oder? Bleibt am Drücker.
Und frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten. Bis in 14 Tagen.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Familie in die Weihnachtsferien flogen.
Haben wir den Flug verpasst?
Nein, sie schaffen es.
Vergaßen sie eine Kleinigkeit.
Ich habe ein schreckliches Gefühl. Hast du abgeschlossen?
Ja.
Ist der automatische Lichteinschalter an?
Hm. Das konnten wir noch vergessen.
Kevin!
Kevin, allein zu Hause.
Und den Weißen und Felsen, die sich die feuchten Banditen nennen.
Wir wissen, dass du da drin bist.
Hier ist der Nikolaus und sein Engel.
Verschwinde von meinem Grundstück.
Das ist mein Haus und ich werde es verteidigen.
Wo ist deine Mutter?
Sie ist im Auto.
Wo ist dein Vater?
Er arbeitet.
Wo sind deine Brüder und Schwestern?
Ich bin ein Einzelkind.
Wo wohnst du?
Darf ich nicht sagen.
So nicht?
Weil wir ein Fremder sind.
Er ist ein Kind. Was kann ein Kind uns schon antun? Kinder sind dumm.
Ich war es auch.
Du bist es nochmal.
Es geht los.
Das ist mir egal, wenn es sein muss, fliege ich per Anhalter. Ich werde nach Hause kommen zu meinem Sohn.
Ah! Ja! Ah!
Ah! Wo bist du kleiner Teufel?
Ich werde den Kerl umbringen!
Wieso zum Teufel ziehst du deine Schuhe aus? Wieso siehst du wie ein Huhn aus?
Gas Polinski, Polka-König des Mittleren Westens. Wenn Sie nach Chicago wollen, wir können Sie mitnehmen.
Gestern war er noch ein kleiner Junge. Plötzlich muss er sein Zuhause verteidigen, allein und mit seinen Mitteln.
Wollt ihr jetzt aufgeben oder wollt ihr noch mehr?
Ich habe das Gefühl, das wird ein unvergessliches Weihnachtsfest für Sie.
Eine Familienkomödie ohne Familie. Kevin allein zu Hause.
Bist du hier ganz allein?
Ich bin 8 Jahre alt und Sie denken, ich wäre hier allein? Das geht doch gar nicht.